Es war der letzte Test vor dieser Weltmeisterschaft und Deutschland hat ihn bestanden. Mit 2:1 siegt das deutsche Team von Julian Nagelsmann gegen den Mitgastgeber USA. Wir wollen über dieses Spiel sprechen, aber natürlich auch über die Verletzung von Lennart Karl und unsere letzten Gedanken vor diesem Turnier. Das tun wir natürlich hier im Rasenfunk mit Martin Rafelt und Caroline Kipper. Und genau jetzt geht's los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Das Traurigste ist, dass solch ein Heimhelm wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Dir gefällt euch die Aussage, gell? Da werden die Augen alle groß. Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich wollen wir Weltmeister werden, ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt, 25 übrigens.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich begrüße die freie Sportjournalistin Caroline Kipper hier. Servus, Caro.
Servus, Max. Servus, Martin. Wir senden hier mit besserer Qualität als aus den USA, würde ich sagen.
Ja, wobei, ihr wisst es nicht, aber es wird irgendwann im Laufe dieser Sendung wird immer mal wieder so eine Spider-Cam hier über meinen Kopf durchs Bild fliegen. Also das wird schon dann ungefähr ähnlich sein. Und hinter mir, hinter dieser Schrankwand, sitzen natürlich auch die Leute am Barbecue-Kill. Das ist ja völlig klar. Ohne mache ich es nicht. Schön, dass du hier bist, Caro. Schön, dass Martin Rafelt hier ist von der Spielverlagerung Academy. Servus, Martin.
Moin.
Ist schon eine besondere Atmosphäre gewesen, dieses Testspiel, oder? Also mit dem langen Prozedere vor dem Anpfiff. So wird es ja auch zur WM sein. Riesige Flaggen, es wird zum Teil Pyro und Rauch geben. Und jeder Spieler des Kaders wird am Mittelkreis stehen und so wie es ich verstanden habe, auch vorgestellt werden. Also Martin, wir können uns darauf einstellen, das wird immer so ab Aufstellung nochmal so 5 Minuten dauern, Minimum. Eher 6, 7. Freust du dich schon?
Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe wieder erst zum Anpfiff eingeschaltet. Ich bin da Purist.
Aber wie kannst du denn da zum Anpfiff einschalten, wenn die mit 6 Minuten Verspätung beginnen? Wusstest du das? Spürst du das oder was?
Das ist der Trick, wenn man ein Monat altes Kind zu Hause hat.
Okay, auch dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Caro, wie hat dir das Ganze drumherum dieses Spiels gefallen?
Ich habe dazu passend ein T-Shirt angezogen. Das habe ich eigentlich immer an, weil es mein Lieblings-T-Shirt ist, aber heute passt es. Hier steht Ugly American Overkill Tour. Das ist natürlich nicht meine privat-persönliche Meinung. Das ist einfach ein Zufall, dass ich
natürlich,
das anhabe.
Natürlich, klar.
Aber dass diese Bombenflieger oder was das war, dann noch zu spät übers Stadion fliegen müssen. Die Kameras stehen seit 94 in dem Stadion, so sah es für mich aus. Also es war alles sehr gräulich irgendwie.
Ja,
ich habe das nicht auf einem großen Fernseher oder so geguckt, aber ja, jetzt großartig war die Übertragung nicht. Aber ja, ist keine Überraschung und ich bin einfach dankbar, dass ich JD Vance nicht sehen musste. Also man muss das auch mal positiv sehen. Mit dem Theater, glaube ich, konnte man rechnen. Und ja, aber...
Ja, und wir werden uns nie wieder beschweren über irgendwelche Marketing-Slogans des DFB, wenn ich Never Chase Reality beim US-Team lese. Weiß ich nicht, ob das ein Kommentar zur Politik des eigenen Landes sein soll, aber es ist irgendwie... Es wirkt ein bisschen seltsam. Aber wie hat euch denn sportlich...
Ich habe das Gefühl, ja? was ist denn die Idee hinter dem Slogan? Es ist, weil für mich hört sich's an wie, ignoriert einfach, wenn ihr schlecht seid,
genau.
Ignoriert das einfach.
Ja, genau. Ja, ergibt euch nicht den Fakten.
Idee?
Ja, sie hatten ja auch das tolle Shirt, No Under, Just Dogs.
Das ist geil. Das finde ich ganz gut.
Weiß ich nicht. Vielleicht kann der DFB kontern mit nicht nur Brat, nur Würstchen. Aber das ist eine andere Nummer. Kommen wir zum Sportlichen. Martin, wie hat dir das Spiel gefallen? Wie hat dir das deutsche Team gefallen?
Beides so mittel, würde ich sagen. Es war nicht ganz so ein testspieliges Testspiel wie das letzte.
Ja.
Aber es war immer noch ein Testspiel. Und die ist ich glaube, das ist häufig so beim ersten Testspiel vorm Turnier, dass man so ein bisschen verwirrt ist, dass, oder ich weiß nicht, ob ihr das anders jetzt seht oder das vorher schon mal anders gesehen habt, dass ich das erste Testspiel vom Turnier, man denkt immer, das müsste sich jetzt langsam nach Turnier anfühlen. Man müsste jetzt das Gefühl haben, boah, und jetzt dann als nächstes geht's los. Aber es fühlt sich nie so an. Es fühlt sich immer so an, als ob es in einem Monat erst losgeht. So. Und als ob jetzt noch sonst was passiert. Weil so die Ernsthaftigkeit davon und die Ernsthaftigkeit von einem WM-Spiel ist halt noch so weit auseinander, dass man sich noch gar nicht so richtig man kommt gar nicht so richtig rein in das Spiel, so von der Emotionalität her. Und ich glaube, das geht den Spielern schon auch trotzdem noch ein bisschen so.
Ja, hat Havertz, glaube ich, auch so mehr oder weniger in dem Ton gesagt, nach dem Spiel. Aber immerhin war das jetzt ein Gegner, der motiviert war. Also das war, glaube ich, auch ein großer Unterschied zum Finnland-Spiel.
Und Deutschland hat ja perfekt begonnen. Also in der zweiten Minute holt Metscher einen Freistoß raus, den bringt Kimmich auf Havertz, der auch komplett frei steht. Und weil Tah sich so tief postiert hatte, dass ein US-Amerikaner das Abseits aufgehalten hat, konnte er aus kurzer Distanz einköpfen. Das war quasi eine gute Anfangsphase des deutschen Teams. Und dann aber, Caro, also wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass man quasi entweder hoch anlaufen will oder tief stehen. Und das haben wir auch in diesem Spiel wieder gesehen. Das Tiefstehen war in so einem 5-1-3-1, 5-4-1. Also Sané ist, der Karl-Vertreter ist mit in die letzte Kette zurückgefallen. Und in der Regel haben sie es eigentlich auch versucht, dann wirklich so kompakt zu halten. So zwei, dreimal hat sich Wirtz so ein bisschen locken lassen. Den kriegst du schon. Wenn du so einen Rückpass spielst auf den Außenverteidiger, da hat er schon Bock, dann rückt er raus. Ich weiß nicht, ob das so bleiben soll. In der Phase, ja, ich weiß nicht, ob Schwimmen ist vielleicht zu viel, Deutschland hat jetzt nicht geschwommen, aber es war schon so, dass sie nicht so wirklich weitere eigene Schüsse hatten. Also ich glaube, bis zu diesem Wirtz-Schuss in der 30. Minute oder so gab es nach dem 1-0 keinen einzigen Abschluss und es waren in der ersten Hälfte auch nur 4. Wie hat dir denn das DFB-Team in dieser Phase gefallen und warum, glaubst du, hat man da so wenige eigene Akzente setzen können?
Also in der 6. Minute war noch dieser Ball im Tor, nachdem der Ball vorher im Aus war. Also ja, das gab's noch. Aber ich würde sagen, so ab der 10. Minute war von Deutschland wenig zu sehen. Also ich bin da auch ambivalent. Ich glaube, nach 30 Minuten waren es 2-2 Torschüsse. Und das Spiel hat auch für mich phasenweise statisch gewirkt. Auf der positiven Seite ist mir aufgefallen, dass es Deutschland ganz gut gelungen ist, Raumgewinne durchs Passspiel zu erreichen. Auf der negativen Seite ist mir wieder aufgefallen, ich glaube, das Thema hatten wir hier schon ein paar Mal, dass eben diese Abstimmung zwischen Abwehr und Mittelfeld in der Defensive einfach nicht gut funktioniert. Und dadurch hattest du auch neben einem großartigen Pass von Pulisic, haben wir uns nochmal geeinigt, dass wir den aussprechen?
Pulisic,
ne?
Er will's amerikanisch.
Pulisic hat sich.
Meine
hat
kroatischen
sich irgendwie
Freunde regen sich tierisch drüber auf.
Ja, ich bleib bei Pulisic. Also das war natürlich ein großartiger Ball da in der 10. Minute, wo dieser Konter kam, den Brown dann durch sein Tempo entschärfen konnte. Und ja, das sind so, also ich bin jetzt noch nicht zum Ausgleich gekommen, aber das sind für mich eben die zwei Punkte. Das eine, was mir auf der positiven Seite aufgefallen ist, und das andere, was mir auf der eher negativen Seite aufgefallen ist.
Martin, wie ging's dir?
Ich hatte ein bisschen Probleme, das Spiel so ganz zu fassen, weil es so sehr weil ich das Gefühl hatte, Deutschland kommt nicht so richtig in die eigene Spielweise rein, obwohl sie eigentlich in der Spielweise drin sind, aber die Angriffe, die normalerweise ja ein bisschen länger dauern, weil sie mal ein bisschen häufiger verlagert werden und nochmal abgebrochen werden und man dann irgendwann wartet, bis man eine gute Gelegenheit findet, die sind immer bei der erstbesten Gelegenheit ist der Angriff schon irgendwie hängen geblieben und dann war man schon wieder in der Rückwärtsbewegung. Und das wirkte aber so ein bisschen, das wirkte so ein bisschen zufällig, hatte ich das Gefühl. Also es gab ein paar Situationen, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt schon das große Sané-Thema aufmachen will, dass das vielleicht nach hinten schieben, weil ich habe eine These dazu, das wird dann nochmal ein kleiner Callback. Aber insgesamt hatte ich einfach das Gefühl, dass man nicht genug Zirkulation hatte und sich ein bisschen zu schnell in Angriffe reinziehen lassen hat. Ich glaube auch so ein bisschen aus dem Gefühl heraus, dass, also ich fand, in den ersten 10 Minuten wirkte die US-Mannschaft massiv überfordert, vor allem die Viererkette von denen, die ja auch jetzt nicht so gut besetzt ist, hatte man sehr stark das Gefühl, dass man da jetzt eigentlich fast mit denen machen kann, was man will. Es war dann dazu, neben diesem ganz knapp Tor im Aus, war auch noch diese Szene, wo Havertz quasi alleine vom Torwart ist und dann nicht so richtig weiß, ob er schießen oder querlegen soll. Also da ging man sehr, sehr leicht auf jeden Fall durch die Abwehr durch und so. Es gibt so Spiele, die sich so in der Anfangsphase sehr leicht anfühlen, was dann dazu führt, dass die Mannschaft so ein bisschen beliebig wird in den Entscheidungen und dann sich so ein ganz seltsames, unklares Spiel entwickelt, wo so einfach immer wieder aus unterschiedlichen Gründen irgendwo irgendjemand hängen bleibt. Und das war dann so ein Spiel, wahrscheinlich dann auch nochmal durch den Testspielcharakter nochmal gefördert, dass sowas noch schneller passieren kann, dass eine Mannschaft nicht so hundertprozentig bei sich bleibt. Das war so ein bisschen mein Gefühl, was ich dabei hatte, dass da sehr viel, also dass diese Problematik, die da kam in dieser Phase, dass das sehr stark aus dem eigenen Ballbesitz kam, nicht so stark aus der Defensive heraus. Es ist natürlich schon ein Faktor, wenn man jetzt komplett hinten reinfällt und nicht dazwischen hängt, nicht Mittelfeldpressing spielt, nicht nach vorne rausschiebt, dann gibt man dem Gegner auch ein bisschen mehr Zeit für seine Angriffe. So, da verliert man einfach, man verliert ein bisschen mehr Ballbesitzanteil am Spiel. Ich glaube, da muss man ein bisschen mit rechnen, dass das beim Turnier auch so sein wird, dass man eine Phase ist von 20 Minuten, wo man mal auch 30% Ballbesitz nur hat. Da war das vielleicht ein bisschen ein Vorgeschmack. Aber dafür hat man dann, glaube ich, auch eigentlich nichts zugelassen. Die Ecke ist ja auch ein bisschen Sonntagsschuss über Rückraum, Absicherung.
Zum Thema
schon gesprochen in der Übertragung. Ja.
Zum Thema Pressing ist mir aber schon ein großer Unterschied nach der ersten Halbzeit aufgefallen. Also in der zweiten Halbzeit hatte ich schon das Gefühl, dass es gut gelungen ist, die USA eben an der Mittellinie zu halten. Habt ihr das
ja
auch so gesehen?
Ich glaube, man hatte in der zweiten Halbzeit viel mehr Situationen, wo die USA irgendwie wirklich sauber von hinten, also vom Torwart oder so, aufbaut und man dann das Pressing hochschieben kann. Ich glaube, dass es in der ersten Halbzeit einfach viele Situationen gab, die dann irgendwie aus Ballverlusten oder so komischen Situationen sich ergaben, dass man kurz keinen Zugriff hatte und dann deshalb dann direkt zurückgefallen ist. Also ich glaube, man hatte zu vieles, ich glaube nicht, dass man da so viel so passiv verteidigen wollte, sondern es gab einfach nur viele Situationen, die ein bisschen verlangt haben, dass man tief verteidigt.
Ja, also was mir in der ersten Hälfte aufgefallen ist, war, dass das Pressing eigentlich schon immer, wenn sie hochgepresst haben, vor allem bei kurz ausgeführten Abstößen, hast du es immer gesehen, dass sie eigentlich schon immer dran waren, aber oft war so ein Spieler den Schritt zu weit weg. Also das war, in einer Szene war das mal Leroy Sané, in einer Szene war das mal Flo Wirtz. Und so haben es dann die USA, die halt dahingehend auch wirklich sich verbessert haben in den letzten Monaten, würde ich sagen, unter Pochettino, dann immer wieder geschafft, sich dann doch da rauszuspielen. Und dann sind sie halt in den tiefen Block gefallen. Und dann gibt's halt so eine ganz weirde Transitionsphase eigentlich schon, wo die Spieler, die ballnah sind, die versuchen dann schon noch irgendwie den Ball irgendwie zu verteidigen. Aber alle anderen wollen erstmal in die eigene Hälfte zurückkommen, um ihren Job zu erfüllen. Und auch deswegen hatte das so eine ganz komische Dynamik, dieses Spiel. Plus, ich glaube, das Wetter kam auch noch mit rein. Erst der Regen, dann die Hitze. Der Platz soll sehr stumpf gewesen sein. Also es wirkte eben schon einfach sehr wenig griffig und das wurde dann in der zweiten Hälfte besser. Was ich mich jetzt aber gerade gefragt habe, als wir das Thema Ballzirkulation aufgemacht haben, also Martin, als du das gerade auch angesprochen hast, in der Vergangenheit hatten wir da natürlich immer Spieler, gerade im Mittelfeld, Toni Kroos natürlich ist da als allererstes zu nennen, während der EM, die dann in solchen Phasen das Spiel schon ein bisschen an sich gerissen haben und dann auch so eine tiefe Ballzirkulation hatten, die war manchmal auch so ein bisschen ermüdend, ehrlicherweise, weil sobald der Gegner in der eigenen Hälfte war, hatten sie nicht mehr so den krassen Pressingdruck und dann haben sie eben wirklich erstmal den Ball laufen lassen und dann versucht, Verlagerung zu spielen. Da braucht es natürlich auch die entsprechenden Spieler für. Und Caro, ich will jetzt nicht sagen, Toni Kroos muss wieder zurück, aber ich habe mich schon gefragt, müsste man da nicht eigentlich mehr erwarten können von denen, die da auf dem Feld standen? Also ich fand, dass dieses Mittelfeld aus Pavlovic, Metscher und Musiala, wenn wir jetzt mal die drei nehmen und wenn wir die direkt mit den US-Amerikanern vergleichen, dann haben die jetzt nicht wahnsinnig viel schlechter abgeschnitten. Ich finde aber ehrlicherweise sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball nicht so arg viel besser. Und das müsste ja eigentlich schon ihr Anspruch sein.
Also was mir ganz klar aufgefallen ist in der Anfangsphase, ist, dass der Spielaufbau vor allem über Joshua Kimmich läuft. Also der hatte ganz klar die meisten Pässe in der ersten halben Stunde. Und das ist natürlich eine merkwürdige Situation, wenn über den Rechtsverteidiger der Spielaufbau zum Großteil läuft. Ich habe es ja schon einmal kurz angesprochen. Einfach, ich finde, sie sind nicht optimal ins Spiel eingebunden. Also vor allem die Verbindung zur Abwehr ist manchmal einfach nicht da. Und ich fand Pavlovic einen Ticken besser als Metscher. Ich fand ihn im Spielaufbau schon auch wichtig, defensiv einfach nicht so sehr dabei. Und Metscher war einfach kaum am Ball. Also habe ich zumindest selten gesehen. Ich habe es dann auch noch mal ein bisschen nachgeprüft, ob da mein Gefühl richtig ist. Und bei Musiala, um da den dritten noch reinzunehmen, ich finde, er deutet immer mehr an, was für ein Spieler er war. Aber man muss hier ganz klar wahr sagen, weil diese schlimme Verletzung bei der Club-WM kann man bis jetzt, ein Jahr später, immer noch nicht klar sagen, was aus dem einstigen einer der besten Spieler der Welt wird. Also zum Beispiel in der 29. Minute, da hatte er so eine schöne Drehung und ist dann im Strafraum nicht durchgekommen. Es wurde dann aber noch zur Ecke und das sind schon Szenen, wo das aufblitzt. Aber ansonsten auf jeden Fall von den vier vorne, Wirtz, Havertz, Musiala, Sané in Klammern, weil er das Tor geschossen hat, der unauffälligste, und auf Sané hat man vielleicht aus anderen Gründen auch mehr geguckt. Aber ja, Musiala wirkt für mich so ein bisschen verloren noch auf dem Platz, weil er diesen Platz nicht füllen kann, den er mal mit einer Leichtigkeit gefüllt hat. Das macht mich ehrlich gesagt ziemlich traurig.
Also Musiala hatte am Ende in 80 Minuten 24 gespielte Pässe, immerhin 21 davon sind auch angekommen, und Felix Metscher hatte in ebenfalls 26 gespielte Pässe. Also das, was du gerade gesagt hast, sie waren eben kaum an irgendeiner Zirkulation beteiligt. Das kann man auch in den Statistiken ablesen. Ja, Martin, was machen wir jetzt daraus? Also wir haben gesehen, es gab leichte Unterschiede zum Finnland-Spiel. Ich finde, dass Brown tiefer eingerückt war, also eher eigentlich so als zweiter Sechser. Und das hätte auch in der Ballzirkulation helfen können. Es war jetzt aber auch so, dass, wenn man sich mal von der ersten Hälfte löst, es in der zweiten Hälfte ja deutlich besser war dann auch schon. Und es dann eben auch den dominanten tiefen Ballbesitz gab oder hohen Ballbesitz, so ist es richtig formuliert. Und dann sah das ehrlicherweise in Ansätzen schon wieder so aus, wie man es gegen Finnland und auch schon in anderen Länderspielen zuletzt gesehen hat. Also was wäre denn so dein Verdikt zum Thema Ballbesitz, Ballzirkulation und Dominanz übers Zentrum?
Ich finde, da kann man aus dem Spiel nicht so wahnsinnig viel ablesen, eben unter anderem deshalb, weil das so ungeordnet wurde in der ersten Halbzeit phasenweise. Und ich tue mich auch echt schwer, Musiala gerade zu bewerten. Manchmal denke ich mir, okay, es ist wieder ja mal Musiala, und manchmal merkt man, okay, der Schritt fehlt wieder und das fehlt wieder und das fehlt wieder so. Und dann weiß man nicht, wenn das fehlt, weil er ja trotzdem noch gute Aktionen hat, gute Ansätze hat, wie viel Effekt hat das dann so im Vergleich? Und weiß nicht, ganz merkwürdig Musiala gerade einzuschätzen.
Es gibt nur so wenige Szenen, in denen man sich denkt, er war ja mal Musiala. Verstanden?
Ja. War das der Episodentitel jetzt?
Das weiß ich noch nicht.
Ich finde auch gut, dass Caro gesagt hat, man muss wahrsagen. Ja, weil stimmt. Man muss wahrsagen, um zu wissen, ob er wieder zurückkommt zu dem Spieler, der er mal war.
Ja, auch nicht schlecht. So, Entschuldigung, sorry, dass ich da dazwischen gegrätscht bin. Also sprich, du schließt dich eigentlich quasi unserer Unschlüssigkeit ihm gegenüber an.
Ich finde, würde ich schon so sagen. Ich finde generell, was ich schon im Finnland-Spiel so ein bisschen merkwürdig fand, war, dass man Ich finde, es hat sich aktuell, gibt es wenig Muster, die an denen sich die Mannschaft so lang hangelt. So gegen Finnland war das noch häufiger, Ball auf Wirtz, Wirtz dribbelt an und dann mal schauen, so mit dieser Gegenbewegung von Brown innen lang. Hm. Es gab vor allem auch in dem Slowakei-Spiel, erinnere ich mich, dass da auch ganz stark Wirtz gesucht wurde, häufig auch in der Kombination mit Woltemade und die beiden dann sehr viel zusammen gemacht haben. Und jetzt ist es so sehr, also es passiert wirklich alles Mögliche. Also man kann es gar nicht so richtig, man kann gar nicht sagen, okay, Musiala spielt häufig mit Sané oder ein Mecher spielt häufig mit Musiala oder Wirtz findet den Kontakt zu Havertz oder Havertz findet den Kontakt zu Sané oder so. Oder Brown ist häufig in Kontakt mit Wirtz oder mit Musiala oder mit Pavlovic oder so, sondern es gibt so alle Kombinationen, alle sind irgendwie überall, es gibt irgendwie, also es ist sehr, im positiven Sinne könnte man sagen, es ist sehr vielseitig, was gerade gespielt wird, aber für mich fühlt sich's eher ein bisschen beliebig und nicht so ganz zielgerichtet an, und ich mache jetzt mal die Sané-These auf,
ja,
die vielleicht ein bisschen harsch ist, nämlich das Ding ist ja so ein bisschen, häufig ist es so, wenn man in einem Angriff irgendwann mal Risiko geht, dann gibt's tendenziell kein Zurück mehr, außer vielleicht über eine Gegenpressing-Szene. So, aber wenn ich denke, ich gehe jetzt an dem Gegenspieler vorbei und ich komme vielleicht an dem vorbei, dann muss ich dann mehr oder weniger auch den Angriff so ein Stück weit zu Ende führen. Und das heißt, der Spieler, der dieses Risiko geht, ist dann für diesen Angriff der Spieler, der das Risiko geht. Und ein anderer Spieler, also alle anderen Spieler sind es nicht. Deswegen ist es so, macht's nicht so wahnsinnig viel Sinn, zum Beispiel 5 Dribbler aufzustellen, weil diese 5 Dribbler alle dann weniger dribbeln, als wenn es nur 2 Dribbler gäbe. Mhm. So, weil ja nicht alle gleichzeitig dribbeln können. Und ich fand, das ist so ein bisschen in diesem Spiel der Fall gewesen, dass dadurch, dass Sané hat wieder mehr gemacht als in den letzten Spielen. Ich hatte ihn in den vergangenen Spielen gegen Slowakei und so gelobt, dass er sehr darauf fokussiert war, einfache Pässe, Defensivarbeit und Tiefenläufe so, und dass er ganz klar in der Hierarchie eine deutlich niedrigere Stellung hatte als Musiala und Wirtz. In dem Spiel hat sich das wieder nicht so angefühlt, sondern er hat wieder mehr gemacht.
Ja.
Er hat häufiger das Dribbling gesucht, weil er auch, glaube ich, einfach besser war als sein Gegenspieler. So. Und häufig hat er so den ersten kleinen Vorteil erzeugt und dann aber daraus nichts machen können und hat aber dadurch, das waren gar keine so schlechten Situationen, aber welche, die im Endeffekt trotzdem nicht effektiv waren, waren trotzdem keine guten Aktionen. Und dadurch hatten aber Musiala und Wirtz weniger Aktionen. Also Sané hat effektiv Musiala und Wirtz Aktionen weggenommen in dem Spiel. So.
Mhm.
Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass Musiala nicht so die Präsenz hatte, dass Wirtz auch nicht so viel Präsenz hatte, wie jetzt eigentlich fast in allen Spielen. So. Und das hat dann auch dazu geführt, dass, glaube ich, dieses Spiel sich so ein bisschen zerfahrener, ein bisschen beliebiger angefühlt hat. Und das ist vielleicht noch, also da würde man, das ist jetzt eigentlich so ein Spiel, wo man denken würde, jetzt wären noch 2 Testspiele gut, damit Wirtz und Brown sich noch mehr einspielen können, damit ganz klar ist, wer ist der Stürmer und wie ist der eingebunden im Kontext von Musiala und Wirtz? Was genau ist Musialas Rolle? Spielt der viel mit Wirtz? Spielt der viel mit dem Rechtsaußen? Ob das jetzt Sané ist oder jemand anders? Auch so ein Mecher hat jetzt ja auch nicht viel Gelegenheit gehabt, so eine ganz klare Rolle zu finden. So.
Kimmich deswegen, war auch unauffälliger dadurch. Also die Offensivaktionen von Kimmich waren ja an 2 Händen abzuzählen, also an 2 Fingern eigentlich, ehrlicherweise. Mhm. 2 Hände wäre ja eigentlich gut. Und das lag eben auch daran, dass eben Sané viel weniger ins Zusammenspiel mit ihm gegangen ist. Und das bringt uns ja auch schon zu der Frage, Caro, also wie Lennart Karl hat sich eben verletzt, Muskelbündelriss im letzten Training vor diesem Testspiel. Für
nicht
ihn,
mal im letzten Training, nach dem letzten Training, beim Extratraining.
Ja, habe ich schon mal, jetzt habe ich es leider vergessen, aber es gibt einen Trainer, ist es nicht sogar Niko Kovac, der seinen Spielern verbietet, nach dem Training noch so Distanzschüsse zu machen, weil das nämlich so eine Art der Belastung ist, bei der häufig solche Verletzungen noch passieren können. Aber müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ich habe das irgendwann mal gelesen. Aber also wir sollten auf jeden Fall auch noch später drüber sprechen, wie wir das bewerten, dass Ouedraogo nachnominiert wurde und nicht jemand anderes. Aber jetzt mal der Unterschied eben zwischen Lennart Karl und Leroy Sané. Martin hat jetzt gerade eben schon so das individualtaktische Thema aufgemacht. Also er hat sich eben viele Aktionen genommen und da war wieder viel Hit and Miss mit dabei. Also Flanke mit dem rechten Fuß, hinters Tor, Freistoß, er versucht den Knuckleball, es ist eher so ein Field Goal. Aber natürlich auch gute Aktionen. Er zieht am ersten Gegenspieler vorbei. Die Anschlussaktion passt dann nicht. Er hat aber natürlich auch das Tor zum 2:1 gemacht und das war sicherlich nicht schlecht. Also Licht und Schatten würde ich mal so zusammenfassen. Gleichzeitig wissen wir ja aber auch, dass die Flügelspieler über ihre Positionierung ganz viel bestimmen im Fußball von Julian Nagelsmann, der ja ganz lange so eine Philosophie der minimalen Breite hatte. Also er wollte quasi so kompakt wie möglich stehen und erst sehr spät im Angriff auf den Flügel rausspielen. Jetzt im letzten Spiel gegen Finnland haben wir aber noch drüber gesprochen, wie breit eigentlich Wirtz und auch Lennart Kahl standen und welche Rolle dann die Außenverteidiger gespielt haben oder auch Felix Metscher in diesem ganzen System. Ehrlich gesagt, fast nichts davon habe ich in diesem Spiel wiedergesehen. Und meiner Meinung nach, das ist jetzt quasi mein Sané-Hot-Take, hatte das mit Leroy Sané zu tun, der manchmal in Angriffen, wenn der Ball auf dem linken Flügel war, er hatte vorher eine Aktion, dann ist er einfach nicht wieder breit gegangen, sondern er ist einfach im Strafraum, am Strafraum geblieben. Mhm. Und deswegen hat das gefehlt. Ist dir das auch aufgefallen? Und wie denkst du denn über seine Rolle jetzt dann auch im Nationalteam?
Mein Eindruck war tatsächlich, dass Sanés Ablaufweg eigentlich immer sehr ähnlich war. Ich fand ihn recht weit außen, dann ist er am Strafraum nach innen gezogen. Da war Wirtz auf jeden Fall schwerer zu greifen. Mhm. Und bei Leroy Sané ist für mich ganz klar, der ist weit weg von seiner Bestform. Das war er auch schon in der Saison. Und es leuchtet mir überhaupt nicht ein, warum Leroy Sané in die Startelf gerückt ist. Klar hat er das Tor gemacht, aber was ihr alles schon erläutert habt und mir hat tatsächlich Jamie Leveling, das hat mir deutlich besser gefallen, auch wenn die Aufstellung dann natürlich komplett anders war. Aber was ich mich auch zum Beispiel gefragt habe, ob nicht auf der Seite auch ein Maxi Bayer funktionieren würde, das wird jetzt nicht passieren. Aber ja, also ich fand es da kann man noch so oft betonen, wie wichtig Sané für die Mannschaft ist.
Ja, und alle verstehen sich doch so gut mit ihm, Caro. Akzeptier das doch. Sie mögen ihn.
Ich kenne Leroy Sané nicht persönlich.
Und offenbar hassen sie ja alle anderen, deswegen kann er keinen anderen einladen.
Und es ist mir wirklich, ich kenne ihn nicht persönlich und das kann ich überhaupt nicht einordnen, aber was ich einordnen kann, ist, was ich in diesem Spiel auf dem Feld gesehen habe und was ich die gesamte Saison auf dem Feld gesehen habe. Und das ist einfach Leroy Sané mit 60% von dem, was er mal konnte. Und ja, für mich ist das kein Argument, dann andere Spieler, die in Topform sind, draußen zu lassen.
Gut, vielleicht war es ja auch erstmal nur ein Versuch und wir sehen dann eine andere Startelf gegen Curaçao, aber ehrlicherweise hat man da eher so ein anderes Gefühl, auch wenn man Julian Nagelsmann zuhört. Ja, Martin, du bist ja quasi schon mit einem Sané-Hot-Take reingegangen. Wie gesagt, du hast es ja quasi individuell schon beschrieben, wie er sich im Angriff verhält. Wie findest du denn sein Positionsspiel, die Arbeit gegen den Ball? Dinge, auf die wir ja sehr genau geguckt haben bei seinen letzten Spielen.
Ja, ist okay. Also natürlich ist er kein Thomas Müller und ist kein Maxi Bayer. irgendwie da, dass er permanent mit Aktivität da irgendwie was macht. Aber er macht schon seinen Job so. Und er hat auch nicht. Ich finde das wirklich ein bisschen jetzt gerade eine unglückliche Lage. Ich glaube auch ein bisschen, das ist vielleicht auch also das Ding ist, dass du sagst, er ist auf 60% von seinem früheren Leistungsvermögen. Er hatte aber früher schon Phasen, wo er viel mehr Scheiße gebaut hat als jetzt. So. Also das ist jetzt schon, ich fand, das war an sich jetzt erstmal schon ein Spiel, wo er, und das war davor auch schon so, und das war jetzt eigentlich zum Beispiel bei seinem guten Spiel gegen die Slowakei war das auch so, dass er zuletzt immer, teilweise weil er weniger gemacht hat, hat er weniger Mist gebaut und weil er es einfacher gehalten hat, jetzt hat er wieder ein bisschen mehr gemacht, war aber auch nicht viel Mist dabei. Und das Unglückliche ist ein bisschen, dass viele Situationen aber dabei waren, wo er, ich glaube, was Nagelsmann naturgemäß sehr positiv bewertet, wo er erstmal so einen kleinen Vorteil schafft, weil er ein bisschen am Gegenspieler vorbeikommt, weil er über eine Doppelbild zum Beispiel ich glaube, das war auch bei der Szene war das, glaube ich, auch so, wo das Tor, wo der Ball vorher im Aus ist, macht er, glaube ich, auch eine schöne Doppelbewegung, zieht den Außenverteidiger raus, geht dann hinter ihn. wo, ne, wenn du so einfach hinter einen Außenverteidiger kommen kannst, das ein, Kimmich muss einfach nur einen kleinen Chipball spielen und Sané ist dann weg und ist zur Grundlinie durch, das ist eigentlich schon mal eine sehr, sehr gute Waffe. Und das ist, er erzeugt, worauf ich hinaus will, ist, er erzeugt da den Vorteil. So, er erzeugt den Vorteil, er ist am Außenverteidiger vorbei oder er hat ein bisschen einen offenen Winkel nach innen. So, der Angriff gerät erstmal ins Rollen. Allerdings ist er im nächsten Step, hat er viel zu viel Ausschuss. Und ich habe vor allem das Gefühl, verglichen mit Wirtz, der gerade in diesem Step, wenn einmal ein Vorteil da ist, den Angriff dann auch sauber zu Ende zu führen, dass Wirtz so crazy gut, dass du Wirtz in diesen Momenten brauchst. Und das hat, es hat ziemlich gut funktioniert gegen die Slowakei, dass Wirtz quasi die Angriffe von, dass Sané die Angriffe von Wirtz beendet hat. Und jetzt war es häufig wieder mehr, dass Sané die Angriffe gestartet hat und dann die Fortsetzung nicht so gut geklappt hat. Und ich befürchte, dass Nagelsmann da ein bisschen in die Falle rennt, zu sagen, ja, aber guck mal, es ist ja überhaupt erstmal für einen Flügelspieler ziemlich gut, wenn er erstmal diesen ersten Vorteil schafft, wenn er den Angriff erstmal ins Rollen bringt, wenn er erstmal am Außenverteidiger vorbeikommt. Das ist ja, das schafft Sané wahrscheinlich auch häufiger als Leveling, so. Und deswegen vertraut er ihm dann vielleicht irgendwie doch, aber ich habe trotzdem ein ganz starkes Gefühl, dass das am Ende der Mannschaft nicht wirklich hilft.
Und zum Beispiel das erste Mal, dass die USA Deutschland wirklich gnadenlos ausgekontert hat, war nach einem Ballverlust von Sané. Und für mich sind das Dinge, die dann die positiven Aktionen ein bisschen aufwiegeln, weil was bringt dir zwei oder so und so viele rausgespielte Chancen gegen so und so viel gefährliche Situationen verursacht?
Und ich finde
das
wirklich,
für mich Leveling einfach sicherer. In der
ich habe mir wirklich so ein bisschen an. Ja, genau. Leveling spielt deutlich sicherer. Ja, deutlich vorhersehbar. Bei Leveling weißt du relativ genau, wie er performt. Und bei Sané ist ja immer, okay, du weißt nicht gut oder schlecht. Aber wenn wir ehrlich sind und wenn wir jetzt mal reflektieren, was wir von Sané bekommen haben in den letzten 8 Jahren oder so. Und wir, so wenn wir seine besseren Leistungen reflektieren, dann waren die ja auch nicht richtig gut, oder? Hatte der mal so richtig krass gute Spiele, wo man sagt, okay, das ist jetzt der Winger, der hat die im Alleingang zerstört. Muss man wirklich mit der Pinzette suchen. Also es ist ja eher so, dass wenn der ein gutes Spiel hat, ist es so wie gegen die Slowakei, dass man dann sagt, ja, okay, ja, genau, der hatte, oder heute so, macht nicht so viel Mist, macht ein Tor, und macht so halbwegs seinen Job. Also ist so 7 von 10, 8 von 10 Leistung. Du kriegst von dem keine 10 von 10 Weltklasse, der gewinnt das Spiel für dich Leistungen, sondern im besseren Fall so eine 8 von 10 Leistung und im schlechteren Fall aber eine Katastrophenleistung. Und will man die Katastrophenleistung in Kauf nehmen für diese 8 von 10 Leistung? Weiß ich nicht. Und Nagelsmann sagt im Interview, ja, toller Spieler und der bringt alles mit, haben wir schon so oft gesagt, hast du schon so oft gesagt, hab ich schon so oft gesagt. Ja, genau, ihr habt es schon 100 Mal gesagt, aber wo ist es? Und dann sagt Nagelsmann den Satz, er muss sich einfach von der Leine lassen. Der Mann ist, ich weiß gar nicht, wie alt ist er? Ich muss das eben nachgucken, damit ich...
Ein Jahr älter als ich.
Der ist erst 30, krass. Ich hätte jetzt 34.
Naja.
Aber krass. Aber trotzdem ist er so, der muss sich seit 10 Jahren von der Leine lassen. Und der kriegt seit 10 Jahren nicht hin. Und wir denken jetzt, dass er es ausgerechnet nächste Woche hinkriegt. I don't know, man.
Und findet ihr es dahingehend nachvollziehbar, dass für Lennart Kahl, der ja ganz offensichtlich auch Startelfminuten bekommen hätte oder zumindest die Chance darauf gehabt hätte, weil Julian Nagelsmann im Interview danach gesagt hat, ja, es ist schon bitter, dass er jetzt seine WM verpasst, wo er auch viele Minuten gemacht hätte. Also ich glaube, er hat so ein bisschen im Nachhinein zugegeben, okay, das wäre meine Startelf-Option gewesen, haben wir das letzte Mal ja noch drüber gesprochen. Findet ihr das nachvollziehbar, dass dann nicht ein klarer rechter Flügelspieler oder überhaupt Flügelspieler dafür nachnominiert wurde, sondern mit Uedraogo jemand, der eigentlich eher auf der 8 spielt, Caro? Und die Argumente sind wieder so, ja, er kam so gut an beim Team und alle fanden es toll, wie er gespielt hat. Also ich finde das ganz interessant, dass ausgerechnet Julian Nagelsmann, der einen wirklich erschlagen kann mit Fakten, mit Statistiken, mit taktischen Kleinstbeobachtungen, dass er bei seiner Nominierungspolitik jetzt ganz oft das so verargumentiert, dass er sagt, ja, die mögen den halt alle, deswegen habe ich den eingeladen, und der ist halt im Saft, anders als der Saad El Mala, der hat halt jetzt nur ein paar Läufe gemacht, und der andere hat noch irgendwelche Testspiele gegen Südafrika gemacht. Das sind alles keine invaliden Argumente. Mir fällt es einfach nur auf, dass das eben bei Nominierungen jetzt ganz oft die Rolle eigentlich davon ist, ja, wie sind die eigentlich so aufgenommen bei den anderen worden? Also konntest du das nachvollziehen, dass Ouedraogo und nicht ein Chris Führig, ein Saad El Mala, ein Kevin Schade nachnominiert wurde?
Nicht wirklich. Also auch aus dem Grund, dass ich Ouedraogo, also der war die halbe Saison mit einer Knieverletzung raus. Der hat am Ende 7 Spiele gemacht.
19 Spiele also insgesamt, aber...
Insgesamt und gegen Ende 7 Spiele. Ja. Daher ist jetzt mein Eindruck, und hat immer zentrales Mittelfeld gespielt. Deswegen ist es nicht die logische Nachnominierung, mit der auch ich gerechnet hätte, wäre schon Saad El Mala gewesen. Ganz klar. Und ich kann da nicht durchschauen, warum eben Ouedraogo. Das ist also, es ist ein super interessanter Spieler, auch extrem jung, super talentiert. Aber ja, ich muss auch sagen, Lennart Karl ist nicht so wirklich zu ersetzen. Ich glaube, dass, also mein Gefühl war so ein bisschen, dass das seine WM wird, weil das Florian Wirtz geil ist, das wissen alle auf der Welt. Und klar, Lennart Karl kennt man auch so ein bisschen, aber noch nicht so auf dieser Riesenbühne. Und der hätte richtig glänzen können. Und dann ist der auch, der ist 18. Das heißt, irgendwie sehr junge Fans schauen zu dem auf, weil sie sich mehr mit dem identifizieren können, weil er näher an ihnen dran ist. Und ich glaube wirklich, dass der ein kleiner Star dieser, oder ein kleiner großer Star dieser WM geworden ist. Und der einzige Spieler, der auch so ein Potenzial gehabt hätte, wäre Saad El Mala gewesen. Jetzt nicht auf dem selben Niveau, aber ja. Und ich verstehe die Nachnominierung nicht so richtig. Vielleicht kann ich aber Ouedraogo auch dadurch, dass ich mich jetzt vor allem an das Saisonende erinnere, wo ich ihn nur im zentralen Mittelfeld gesehen habe, das nicht einordnen kann, was der Plan mit ihm ist.
Gegenfrage wäre, wie viel hat ein El Mala rechts außen diese Saison gespielt, und kann mir jemand von euch sagen, wie gut der da ist?
Das wäre jetzt nämlich die Anschlussfrage gewesen. Ist das Problem nicht, dass wir halt eigentlich nur Linksaußenspieler haben, fast komplett im Aufwand?
Ich fand die Debatte nämlich es gab ja so Vergleiche Führig gegen El Mala gegen Sané, wo dann in den allen Werten irgendwie Führig so ungefähr am besten und dann Maler in manchen besser und Sané in allen nicht so gut. Aber ich dachte,
kann schon so rechts außen spielen. Also klar, der spielt mehr links außen, aber der hat auch rechts außen gespielt.
Ja, aber ist er da gut?
Ja,
also wenn er 13 Saisontore als links außen macht, kannst du ja nicht sagen, ja, rechts. Also rechts außen ist es schon deutlich anders, ob du.
Aber was ist denn das denn für ein komischer rechter Flügel im Nationalteam? Also du hast Kimmich, der keinen richtigen Backup hat. Ja, okay, Anton und so weiter und so fort. Und wir haben es ja das letzte Mal.
Das müssen wir nochmal festhalten, by the way. Das haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Aber Anton, also jetzt wurde er sogar eingewechselt und im Finnland-Spiel hat er das auch gespielt. Anton ist der Kimmich-Backup, fertig, ja, so. Genau. Auch wenn Nagelsmann aus irgendeinem Grund nicht sagen wollte, aber Anton ist der Kimmich-Backup, Punkt.
Genau, aber... Und jetzt haben wir Sané, ja, und wer ist dessen Backup? Also Leveling, das aber eigentlich so ein bisschen anders spielt. Ich finde halt, das ist eigentlich so ein Grundproblem, und dass es eben sehr, sehr viele Spieler gibt, die auf Linksaußen sehr gut spielen können. Und zwar egal, ob Führig, El Mala, Wirtz, Bayer ja auch und so weiter. Und es gibt natürlich ganz viele von denen, wo du sagen kannst, die können wir auch auf rechts stellen, wo ich aber trotzdem gesagt hätte, Kernkompetenz aber eher auf dem linken Flügel. Deswegen... Also vielleicht hatte ja auch deswegen Lennart Karl so gute Aussichten, auch zu starten.
Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Und ich glaube, Ouedraogo ist, glaube ich, ist habe ich das jetzt ganz falsche Erinnerung, oder ist er gegen die Slowakei als Rechtsaußen reingekommen, wo er sein Tor gemacht hat? Ich glaube, ist er nämlich.
Ja.
Also das hätte dann, das hieße dann, dass zumindest Nagelsmann ihn da schon mal in der Position gesehen hat. Also ist ja sogar sein einziges Länderspiel, sehe ich gerade.
Ja, ja, klar. Und alle mochten ihn, Martin. Haben sich alle für ihn gefreut, als er getroffen hat.
Ach, das ist toll.
Ja.
Wenn El Mala getroffen hätte, hätten alle gesagt, boah.
Ja, genau, die gesagt, oh, der nervt. Bei Undorf haben sie gesagt, ja, nur weil du vorher keine Aktionen hattest, deswegen hattest du noch Kraft.
Ja, alle, das halbe Team geschlossen, Undorf, du Arschloch. Ja,
echt, ey, Loser.
Wir müssen übrigens nach den YouTube-Kommentaren der letzten Folge dringend mal über Dennis Undorf und Kai Havertz nochmal reden, glaube ich.
Ja, da stehen die Leute total drauf. Die mögen das denken, auch, wenn wir so viele Witze machen. Wir müssen genau. Schlechtere Laune haben und sachlicher bleiben. Dann können sie wieder schreiben, dass es keine Sau interessiert, was wir sagen. Aber wenn wir Spaß bei der Sendung haben, ist es zu albern. Aber gut, anderes Thema.
Ich glaube, es ist, man muss, ich mache jetzt deinen Moderatorenposten und sage, wir müssen jetzt erstmal die Rechtsaußennummer abschließen, bevor wir darüber zu sprechen kommen. Havertz als Rechtsaußen wurde ja probiert. Und Mittelsturm hätte man Undav und Woltemade als zwei gute Optionen. Deswegen jetzt, wenn man jetzt einfach nur geht vom Standing der Spieler und von dem, was die für eine Saison gespielt haben, und wenn man einfach nur genug individuelle Qualität in die Mannschaft bringen will, dann wäre das wahrscheinlich Havertz rechts und dann Undav Start, vielleicht Woltemade, oder vielleicht beide zusammen und Musiala doch nicht, glaube ich nicht. Es hat bei der EM auch Wirtz auf rechts gar nicht so schlecht funktioniert damals. Das wäre jetzt nicht komplett auszuschließen bei dem Überschuss an Optionen, die man vielleicht für links hätte, die man jetzt allerdings nicht im Kader hat. Also das wollte man offenbar nicht, also das wird wahrscheinlich nicht passieren. Glaubt ihr, dass Havertz rechts noch eine Rolle spielt, oder ist er ganz, ganz klar auf Sturm gesetzt?
Also dann machen wir jetzt die Diskussion. Für mich ist immer noch Kai Havertz der perfekte Stürmer, der startet, und Dennis Undorf der perfekte Stürmer, den du anwechseln kannst. Und ich finde, dass man das auch in diesem USA-Spiel gesehen hat. Havertz, vielleicht weil er im Saft steht durch das Champions League Finale noch, vielleicht aber auch einfach weil er vielleicht gut ist. Der ist immer zu sehen, er ist immer aktiv. Manchmal tendiert er fast dazu, ein bisschen zu sehr aus dem Zentrum rauszugehen, habe ich das Gefühl, auch jetzt in diesem Spiel gehabt. Aber ich fand Havertz wieder richtig gut. Klar, er macht auch das 1-0, aber ehrlicherweise, das war einfach unglaublich schlecht verteidigt von den USA. So ehrlich muss man auch sein, sowohl Torhüter als auch Innenverteidiger. Das war nicht gut. Aber für mich.
Aber immerhin köpft er mal einen Ball ins Tor.
Ja, aber hast du gesehen, vorher die Augen nicht offen gehabt. Hermann Gerland hat immer gesagt, kurz vorm Kopfball musst du nochmal gucken und erst dann darfst du die Augen zumachen. Also
er hat doch in die Mitte geköpft, muss man nachher sagen. Ja,
genau, exakt, genau. Aber deswegen, also ich bleibe dabei. Ich mag die Aktivität von Kai Havertz. Ich finde, er hat einen guten Abschluss. Er hat auch eine unheimliche Kühle im Abschluss, also dieses 1-0 im Champions League Finale. Ich finde, dass dieses Spiel ist so wichtig und dieses Tor war so wichtig, dass man das schon mal heranziehen kann. Er nimmt sich vielleicht einen Schritt zu viel. Er hätte einen Schritt früher schießen können und trotzdem, dadurch wird der Winkel eigentlich noch schwieriger und trotzdem holt er den perfekten Schuss raus in einem der größten Momente seiner Karriere. Also für mich weiter so wie eigentlich letzte Woche auch schon. Havertz soll starten und Undav dann aber auch bitte einwechseln, weil der ist ein super Einwechselspieler. Caro, siehst du auch so, glaube ich.
Ich wollte doch sagen, dass ich glaube, ich habe meinen Favoriten in der Nachnominierung auf Rechtsaußen gefunden, und das wäre steidigt mich Karim Adeyemi gewesen. Also das ist jetzt wirklich ein Rechtsaußen. Da können die mir nicht erklären, dass das mehr ein Linksaußen ist. Also klar ist halt El Mala vor allem Linksaußen, aber Karim Adeyemi ist wirklich ein Rechtsaußen. Gut. Zu Dennis Undav, da habe ich mir gedacht, ey, ich hätte so gerne in diesem Spiel, weil es war ein Testspiel, ich hätte so gerne Undav und Woltemade zusammen gesehen. Da sind sie doch wieder in einer Mannschaft, warum darf ich sie nicht sehen? Das kann so genial sein, dieses Duo. Das habe ich nicht so richtig gecheckt, warum, was Woltemade. Also klar hat er jetzt keine Sterne vom Himmel gespielt im letzten halben Jahr, aber...
Ja, gut,
vielleicht wäre er kann's ja. Also
dafür hast du
Fall
Stiller Goretzka als Doppelsechs gesehen. Habt ihr gesehen, wie einmal Goretzka als vorderster Mann angelaufen ist in der eigenen Hälfte? Das war ein kurzer Moment des, ach so, wir spielen das hier gar nicht so. Ich habe hier gar keinen Mann zugeordnet. Okay, alles klar, ich laufe wieder zurück. Ist auch nichts draus geworden, war völlig egal, aber fand ich sehr amüsant. Martin, hast du noch einen anderen Take als wir zum Thema Havertz versus Undav? Möchtest du jemanden bei YouTube grüßen?
Ich glaube, mit lieben Grüße an die emotional angekratzten VfB-Fans. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Undaf ein geiler Stürmer ist, ja, und eine geile Saison gespielt hat und wir uns absolut gar nicht drüber irgendwie ärgern würden oder so, wenn er starten würde. Und das, glaube ich, auch einfach nicht diskutiert werden muss. Ich glaube, weil er jetzt irgendwie hinter Havertz, der als, by the way, erster deutscher Stürmer der Geschichte zweimal in einem Champions-League-Finale getroffen hat, habe ich das richtig mit?
Nee, das 1-0 gemacht hat, glaube ich. Weil mehrfach getroffen hat, ja, auch Katja Schwarzenbeck. Wobei, das ist Landesmeister-Pokal. Ah. Vielleicht in der Champions-League-Ära könnte es so Champions sein. Champions-League,
ja. Okay, also Havertz auf jeden Fall, ne? Was der für ein Champions League spielt. Also wenn du so ein Champions League Finale spielst, dann kannst du dich ja auch nicht seriös hinstellen und sagen, ja, wenn der jetzt in der Nationalmannschaft startet, das ist ja eine Katastrophe. Da muss ja der Mann vom VfB Stuttgart muss da ja ran. Auf jeden Fall 1000%ig und wenn nicht, gehen wir auf die Barrikaden. So, das sind einfach zwei sehr, sehr gute Stürmer, die jetzt auch gerade beide in einer guten Verfassung sind. Ist einfach was wir, glaube ich, voraussetzen, dass wir Undaf gut finden und auch gerne sehen. Und dann hat man aber trotzdem nur begrenzt Plätze da vorne. Ich finde, man müsste schon auch die Diskussion aufmachen, ob Havertz und Undaf nicht vielleicht eine bessere Option sein könnte als Musiala, weil die es ja beide auch zwischen den Linien spielen könnten und dann hätte man eine gewisse Variabilität vorne drin. Das wäre schon auch interessant. Ich komme aber, ehrlich gesagt, wie ich es jetzt auch gerade bei den beiden schon gesagt habe, sind beides gute Alternativen. Ich komme bei allen Alternativen, die es so gibt, nicht zu einem super überzeugenden Schluss. Ich habe das Gefühl, das sind alles Sachen, die sind nicht 10 von 10, muss man unbedingt machen, ist perfekt. Sondern es sind alles Sachen, das sind alles gute Optionen, die alle ihre Vor- und Nachteile haben und sich nicht so wahnsinnig viel nehmen. Und deswegen fällt es mir schwer, eine starke Meinung zu äußern. Und ich finde es wirklich eine schwierige Frage. Auch wie man rechts außen löst, finde ich auch eine schwierige Frage. Ich finde, du kannst argumentieren, Havertz rechts und dann Undaf Musiala in der Mitte. Ich finde ganz ehrlich, Maxi Bayer rechts außen auch. Also ich bin sehr davon überzeugt. Ja, du hast ja auch schon gesagt, ich bin sehr davon überzeugt, dass das halt funktionieren würde, so. Und Bayer hat den Vorteil, vor allem im Vergleich zu Sané, dass er halt wirklich extrem gut daran ist, sich einzufügen in eine Mannschaft und dass der keine Ballkontakte wegnimmt.
Ja, das, ne, was sondern, du vorhin gesagt hast, das sorgt ich mir auch, ja.
Also, ja, dass der sorgt dafür, dass die anderen Ballkontakte haben können, so, weil der die Läufe macht und die Gegenspieler bindet. Deswegen, das würde für mich auch Sinn machen. Ja, und man könnte sich vielleicht noch ein, zwei andere Optionen irgendwie überlegen. Und wie gesagt, auch an die FC Köln-Fans, ich habe Elmaler noch nie rechts gesehen. Wenn ihr mir jetzt sagt, der ist rechts auch total geil, dann ist das so. Bitte um Verzeihung. Ich habe gerade bei Transfermarkt geguckt, der hat, glaube ich, einmal rechts gespielt diese Saison.
Ja, also.
Deshalb irgendwie total schwere Situation einfach gerade vorne. Ich nehme an, es wird darauf hinauslaufen, dass man jetzt bei den Sachen bleibt, die jetzt eingespielt sind, was erstmal Wirtz links, Musiala zentral ist und dann wahrscheinlich Havertz davor mit Undaf als Einwechselstürmer und wollte mal gucken, wenn wir ihn brauchen so. Ich kann mir auch vorstellen, dass wollte mal der Undaf tatsächlich noch kommt, wenn Musiala 60. kaputt ist und man sagt, ja, da haben wir einen, der zwischen den Linien oder zwei, die zwischen den Linien und der eine ist Kopfball und der andere auf dem Boden. Würde, glaube ich, auch gut funktionieren.
Wer ist denn da der Kopfball?
Na, wollte mal. Denn.
Undaf.
Ich dachte, als Zielspieler.
Habe ich euch alle erwischt hier.
Meintest du als Verwertung, als Torabschluss oder als Zielspieler? Ich dachte, als Zielspieler für den langen Ball.
Nee, ich dachte jetzt eher Torabschluss.
Also, ja, dann meine ich es natürlich genau wie du. Ist ja völlig klar.
Haben beide schon Kopfballtore gemacht, glaube ich.
Ich würde jetzt auch nochmal ergänzen, dass das Kai Havertz aus der Startelf reden, wenn er ein Tor und eine Vorlage gemacht hat, ziemlicher Blödsinn wäre.
Nee, aber lasst uns doch
eigentlich,
mal...
Und das zweite Tor hat er auch noch gemacht, by the way. Der war natürlich vorher im Aus, aber der hat ihn trotzdem reingemacht.
Ja, das stimmt. Wobei, aber das führt mich eigentlich zu einer übergeordneten Frage und dann würde ich noch einen ganz kurzen Startelf-Check mit euch machen. Nämlich, glaubt ihr, dass das denn eigentlich auch das Problem ist des deutschen Teams? Also wir reden jetzt gerade so viel über die Offensive. Ist das für euch die richtige Problematisierungsgewichtung, jetzt zu sagen, oh, Offensive, was machen wir da auf rechts? Caro, müsste man nicht, also meinem Eindruck nach ist es immer noch die Defensive, die mir vor allem mit Blick auf ein Turnier, in dem Hitze und so weiter eine Rolle spielen wird, solange du hinten kein Tor fängst, ist es vielleicht auch vorne nicht ganz so schlimm, wenn du nicht weißt, wer von den 15 Alternativen da jetzt dann den einen über die Linie drückt.
Ich muss einmal kurz reingrätschen und auf Caro ergänzen, dass natürlich Undav auch 2 Tore ohne Vorlage gemacht hat. Also.
Ja, okay.
Von wegen Startelf und so.
Fair, stimmt.
Aber macht's nur noch mal, ja, Defensive.
Also ich würde mal anfangen mit dem Positivsten. Für mich haben sowohl Schlotterbeck als auch Tah, vor allem aber Schlotterbeck, ein super Spiel gemacht.
Echt?
Ja.
Ich finde es genau andersrum. Ich fand Tah viel besser als Schlotterbeck. Schlotterbeck hatte
Tah war defensiv besser, aber Schlotterbeck hatte ein paar kranke Pässe.
Ja, okay, das stimmt. Aber halt in der Kernaufgabe verteidigen fand ich es wie immer. Ey. Zweimal lässt er sich rausziehen.
Naja.
Einmal ruht er sich völlig unmotiviert, dann noch eine gelbe Karte für, ja, das Foul war schlimm, aber muss jetzt in der Nachspielzeit jetzt
damit
auch nicht
müssen wir jetzt leben. Ja. Das kann ich dir sagen. Damit müssen wir jetzt leben. Da müssen wir hoffen, dass das reicht.
Ja, da lasse ich mich bei Schlotterbeck wirklich halt immer, nicht. Da lässt sich schön mein Blickwinkel immer verzerren. Da sehe ich 3 geile Bälle von dem und dann sage ich, super Job gemacht.
Du bist wie jeder Trainer und jede Trainerin am Nachwuchsleistungszentrum in Deutschland. Und genau das ist das Problem. Wir können alle geil aufbauen, keiner kann verteidigen. Ey. Mich macht's wahnsinnig.
Die können nicht alle geil aufbauen. Wahnsinn.
Ja, nicht alle, aber...
Ich hab da halbe Saison jetzt U19 Bundesliga trainiert, die können nicht alle geil aufbauen.
Dann,
aber
da mache ich nochmal weiter mit Brown, der für mich auch auf jeden Fall positiv raussticht, gerade durch sein Tempo. Also für mich ist der gesetzt auf links in der Startelf. Bei Kimmich finde ich halt das große Problem, dass der seine Kerntätigkeit der Spielaufbau ist. Das finde ich ein bisschen stressig. aber wenn wir ums Thema Defensive und eben nicht Abwehrkette, ich will es jetzt nicht zum dritten Mal sagen, aber ich finde diese Verbindung zwischen Mittelfeld und Abwehrkette defensiv eine Katastrophe. Und das ist das, was mir einfach Sorgen bereitet.
Du meinst defensiv in defensiver Hinsicht?
Ja, in defensiver Hinsicht.
Okay.
Ja, also ich verstehe, was du meinst. Das hat halt auch ein bisschen damit zu tun, dass sie halt dann exponiert sind im Aufbau, finde ich. Weil ich finde, also jetzt in dem Tiefen, wie sie standen, in diesem 5-4-1 oder wie auch immer es dann genau aussah, aber quasi im tiefen Block, da finde ich, hat das eigentlich schon gepasst. Es gab manchmal noch so Momente, wo jemand so aus der Innenverteidigung halb rausrückt und dann wieder zurückgeht. Da, finde ich, hat man so Kommunikationsprobleme gesehen. Und ich muss auch sagen, dass Mecha Pavlovic schon ganz schön unauffällig waren in diesem Spiel. Sowohl, vorhin haben wir schon angesprochen, Ballzirkulation, aber auch in der Defensive hatten sie echt so ein bisschen ihre Probleme. Also Pulisic, als der seine guten Minuten hatte, der hat mit denen dann schon relativ gut machen können, was er wollte. Aber halt, das große Problem sehe ich halt auch, Ballverlust im Spielaufbau oder wir bleiben so cool im Ballbesitz, dass wir auch im eigenen Strafraum noch dribbeln. Grüße an Joshua Kimmich, Grüße an Alexander Pavlovic. Es ist zweimal gut gegangen, aber also defensiv stabil muss es jetzt auch nicht sein. Schlotterbeck, Tah natürlich gesetzt. Ich sehe auch ein, dass man da unterschiedlich über Schlotterbeck sprechen kann. Aber zum Beispiel, also diese Aktion, wo er diese große Chance von Pulisic, wo Tah den Ball dann noch knapp übers Tor abfälscht, die entsteht halt deshalb, weil Schlotterbeck zu gierig auf den Ball rausverteidigt aus der Kette. Dann muss er wieder zurück und wird dann halt auf eine Art und Weise verladen, die halt, das kann natürlich mal passieren, ist aber auf höchstem Niveau peinlich. Und Tah kriegt dann irgendwie den Fuß noch in diesen Schuss. Das, ja, und solche Aktionen halt einmal pro Spiel hat er die drin. Ja, weiß nicht. Wahrscheinlich triggere ich die nächsten Kommentare jetzt, aber ich sehe es einfach wirklich defensiv kritisch.
Ja, ich glaube, also es ist ein bisschen die Frage, was man als Maßstab jetzt nimmt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir keine absolute Weltklasse-Viererkette haben.
Mhm. Ja, okay, fair.
Wir hatten jetzt aber in den letzten 5 Jahren da auch schon deutlich größere Probleme. Ne? Mhm. Also ich glaube, mit Tah der sich schon auf ziemlich hohem Niveau stabilisiert hat, mit Schlotterbeck, der zwar ein bisschen fehleranfällig ist, aber immer auch viele positive Sachen mit reinbringt, sehr stark antizipiert, plus im Spielaufbau viel reinbringt, mit Brown, der mir im Defensiv-Zweikampf sehr, sehr gut gefällt, mit Kimmich, hat man eine gute Viererkette. Das ist keine Weltklasse-Viererkette, ist nicht 10 von 10, ist nicht überkrass, so, ist es nicht Hummels, Boateng, Höwe des Lahm, so, das ist es nicht, aber es ist eine gute Viererkette. Und eine gute Viererkette, die nicht Weltklasse ist, von der muss man erwarten, dass ab und zu, wenn da mal ein sehr, sehr guter Offensivspieler kommt, dass da auch mal jemand verladen wird, dass da auch jemand mal einen falschen Schritt macht und so. Wenn du Arsenal, die eine Weltklasse-Viererkette haben, im Champions League-Finale anguckst, dann da wird auch mal einer verladen, da macht auch einmal mal einer einen falschen Schritt. Und ich glaube, man neigt auch ein bisschen dazu, sehr, 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 ein bisschen zu doll hinzugucken hier und da. Ich habe mit der Defensive, also ich finde den, ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, wie lustig das eigentlich ist, dass jetzt Nagelsmann das, was Caro letzte Folge meinte, dass er, dass Nagelsmann das mit diesem nicht dazwischenstehen, oder wie hat er das formuliert?
Ja, nicht so mittelhoch stehen, oder ja, genau, entweder hoch oder tief und nicht so dazwischen stehen. Ich glaube, das waren schon
seine Worte. Nicht so dazwischen stehen. Dass er
ausgerechnet das ist das Zitat, nicht so dazwischen stehen. Ich habe noch
nicht
mal
so dazwischen stehen. Dass er das sagt, nachdem ich das, glaube ich, während der EM habe ich das, glaube ich, in jedem Spiel bemängelt oder so. Und ich habe das Gefühl, grundsätzlich ist diese Änderung ein Schritt nach vorne und wird zur Stabilisierung beitragen. Ich kann mich jetzt auch, ja, nee, das stimmt nicht ganz. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich kann mich außer dem recht glücklichen Toren keine Chance erinnern, aber das stimmt nicht ganz. Aber schon eher wenig.
Also zweite Hälfte war glaube, super, bis zur 75. Minute kein Schuss zugelassen der USA.
Ja.
Also das und, war besser.
Ja. Ich glaube, man ist schon, die Mannschaft fühlt sich, also was ich da positiv herausheben würde in der Defensive im Vergleich zu allem seit 7 Jahren oder sowas, ist, dass es ist das erste Mal, wenn die tief verteidigen, dass es sich so anfühlt, dass die einfach konsequent tief verteidigen. Und dass die nicht die ganze Zeit noch, wir müssen jetzt dringend mal den Ball zurückholen. Wir müssen jetzt aber dringend mal versuchen, noch irgendwie auf den Innenverteidiger Druck zu machen. Wir müssen jetzt aber dringend mal rausschieben. Sondern das einfach so, wir verteidigen das jetzt erstmal weg. Und mit dem Ball, was wir mit dem Ball machen, entscheiden wir dann, wenn wir den Ball zurückhaben. Und ich glaube, das ist gerade in diesem Kontext der WM, wird das, glaube ich, helfen. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig wird, dass man nicht zu oft in diese Phasen reinkommt. Ne? Ich glaube, es ist eine gewisse Gefahr da, wenn man jetzt gegen eine Mannschaft wie Spanien spielen würde, wenn du da die ganze Zeit in so einem tiefen Block drin stehst, dann gehst du zur 60. bist du dann auch tot. Aber wenn das mal passiert und wenn das gerade mal passiert gegen Gegner, wo man normalerweise eh mehr Ballbesitz hat, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr gut, dass man das sehr konsequent macht. Und da habe ich eher ein gutes Gefühl.
Damit sind wir indirekt auch schon in meinem...
Ich hätte aber die Rettung auch für die Defensive.
Oh, nee, das geht natürlich vor. Bitte.
Doppel-6, Pavlovic und Stiller. Einmal pro Folge muss es noch gesagt werden.
Ich dachte, du sagst Manuel Neuer ins Tor. Das wäre nämlich jetzt mein nächstes Thema.
Ich dachte, du sagst Maxi Bayer auf rechts außen.
Okay, jeder hat hier so seine Utopie, die er mit oder Dystopie, mit dir mit sich rumträgt. Ich wollte mit euch noch einen Startelf-Schnellcheck machen. Also wir müssen jetzt da nicht komplett in die Tiefe gehen, weil da würden wir uns nämlich auch im Vergleich zu eben vergangenen Sendungen, glaube ich, wiederholen. Aber ich würde eben gerne auf diese Startelf gucken und einfach die Frage stellen: Problem, kein Problem. Ich finde, in der Defensive haben wir das jetzt eigentlich schon ganz gut durchgemacht mit der einen Ausnahme. Ich glaube, die einzige in Anführungszeichen offene Personalie könnte da Nathaniel Brown sein, weil natürlich David Raum da die Möglichkeit hätte, auch zu starten. Ich denke, die anderen drei Positionen sind fix. Martin, siehst du das?
Habt ihr das?
Dass jemand anders?
Da muss ich kurz reinkritschen. Da muss ich kurz reinkritschen bei Brown. Hat Nagelsmann dazu was gesagt oder wie habt ihr das interpretiert? Waren jetzt, dass Brown zweimal startet, war das, der muss jetzt Spielzeit kriegen, weil er der Herausforderer ist, damit wir sehen, ob er startet oder Raum? Oder war das jetzt schon, wir haben uns eigentlich auf Brown festgelegt und Raum ist jetzt zweite Wahl oder Einwechselspieler für ihn? Wie ist denn das zu deuten?
Ich habe das nicht aus seinen Worten rausgelesen, aber ich lese es aus dem raus, was ich sehe. Also ich finde, Nathaniel Brown ist halt viel mehrdimensionaler als David Raum und er ist auch noch schneller. Und der hat ja auch in diesem Spiel wieder fantastische Defensivaktionen. Also einmal
vor
hat er
allem Defensivaktionen.
Genau. Ja. Also, und auch offensiv hat er ganz gut rausverteidigt. Ich fand ihn ehrlich gesagt auch im offensiven Defensiv-Zweikampf, also sprich im hochgeführten Defensiv-Zweikampf zum Beispiel viel besser als Florian Wirtz. Der hat mir da in dem Spiel überhaupt nicht gefallen, hat auch nur 2 von 7 gewonnen. Aber deswegen, für mich wäre Brown eben Startelf und David Raum wäre raus.
Aber gegen Finnland, was ja so ein bisschen so ein Utopie-Trainingsspiel mäßig, da war, fand ich Brown und Wirtz zusammen
ja,
extrem mega. Gut.
Ja, ja, das stimmt. Genau.
Offensiv.
Aber das heißt, würdest du auch sagen, Caro, egal ob jetzt aus den Aussagen von Julian Nagelsmann heraus oder aus dem, was wir gesehen haben, Brown eigentlich schon eher gerade
auf
die
jeden
Nase
Fall.
Vorn.
Ja.
Martin, hast du einen Einwand dazu?
Ne, ich sehe ihn auch vorn. Ich find ihn insgesamt besser als Raum. Mein einziger Einwand wäre, dass du natürlich die Rollenverteilung ändern kannst, wenn du Raum als klaren Schienenspieler nutzt und dann Wirtz in einer zentraleren Rolle hast. Du könntest dann Wirtz auch häufiger zum Beispiel, was er zum Beispiel gar nicht mehr macht, was auch mal relevant war, dass der auch mal auf die 6 kommt, dass der sich auch mal kurzzeitig im Spiel auf, also im tieferen Spielaufbau auch integriert. Und da so ein bisschen Dynamik entfacht und dann von dort wieder höhere Position findet. Das ist was er jetzt, wo er ein bisschen links festgepinnt ist, was er da weniger machen kann. Und da würde man ihm wieder mehr Freiheiten geben. Und in bestimmten Situationen könnte ich mir vorstellen, dass das die bessere Wahl wäre. Und in dieser Schienenposition weiß ich dann nicht, ob ich Brown bevorzugen würde. Aber insgesamt mag ich Brown auf jeden Fall lieber.
Okay. Die anderen drei, ich denke, da sind wir uns einig, das ist eh in Stein gemeißelt. Torwartfrage. Meine These ist ja, hätte man nicht zufällig Manuel Neuer mitgenommen, verletzt zu diesem Turnier, dann würden wir da gar nicht drüber sprechen. Olli Baumann bei den wenigen Aktionen, wo er sich auszeichnen konnte, inklusive einer Abseits-Doppelchance von Pulisic, da war er da, hat gut pariert. Und trotzdem ist es halt jetzt wieder dieses ewige Thema. Ich kann es auch nicht mehr hören, Martin, das wievielte Turnier ist das jetzt, wo Manuel Neuer verletzt mitkommt und dann eben so jeden Tag Zwischenstände, Wasserstände, Wasserstandsmeldungen abgegeben werden. Und letztlich hat er sich jetzt nicht einspielen können mit dieser Innenverteidigung oder dieser Defensive generell, nicht nur Innenverteidigung. Also, hast du da einen Take zu?
Ein Manuel Neuer muss ich nicht einspielen. Ein Manuel Neuer hält den Distanzschuss zum 1-1, hält er so im Stehen mit einer Hand einfach so.
Ist es dann schon der Reklamieran?
Schmeißt ihn dem Gegner ins Tor.
Okay. Ich sehe schon.
Ich glaube, bei Manuel Neuer müssen wir uns ein bisschen von der Rationalität lösen und sagen, dass es da um so eine Aura-Frage geht. Es wird den großen Manuel Neuer, weil wenn der einmal eine geniale Aktion dabei hat, dann ja, ist das seine WM und es geht, glaube ich, wirklich eher um so ein gefühliges, ohne dass ich jetzt Neuer oder Baumann oder sonst wen klein reden will, spielerisch gar nicht, aber weil man das rein spielerisch nicht rechtfertigen kann, dieses Damoklesschwert namens Manuel Neuer mit sich rumzutragen, muss es da so eine Aura- und Ausstrahlungssache sein, weil so richtig Ausstrahlung hat die deutsche Nationalmannschaft jetzt nicht international und Manuel Neuer ist dann ja, keine Ahnung, die Mexikaner tauen ihren auch alle 4 Jahre wieder auf. Also da sind wir auch nicht die Einzigen.
Okay, gut.
Ich habe aber tatsächlich noch einen ernst gemeinten Take, der da ist. Also der Take in der Kurzform ist der, wenn ihr jetzt, also sagen wir mal, beide sind fit und ihr stellt morgen eine Mannschaft zusammen, um die Champions League zu gewinnen. Und ich frage euch für jede Position, wen ihr haben wollt. So. Und Torwart dürft ihr euch entscheiden zwischen Baumann und Neuer. Und es gibt keine Vorgeschichte, es gibt keine Verletzungshistorie, es gibt einfach nur die beiden Spieler in der Form, in der sie die Saison gespielt haben. Entscheidet ihr euch 100% sofort für Baumann?
Na, ein bisschen drüber nachdenken müsste man schon, aber ich finde, dass Baumann, ja, also bei mir wäre es Baumann. Aber das liegt halt auch daran, dass ich halt einer von wenigen Menschen außerhalb von Hoffenheim-Fans bin, der halt fast alle Spiele von ihm gesehen hat. Und
ich finde halt, dass Baumann natürlich ist es sehr gut so, der ist sehr konstant, hat aber auch, macht halt wenig so, oder korrigiere mich, wenn du das ganz anders siehst, weil du siehst natürlich mehr Spiele von ihm als ich, hat wenig Sachen, wo er ganz herausragend ist. Also der hält alles, was er halten muss, aber ich würde denken, wenig darüber hinaus? Fragezeichen?
Nee, er ist da eigentlich schon, er hat da schon auch wirklich spektakuläre Paraden mit drin, aber allein durch seine Art der Parade sieht es halt nicht so spektakulär aus wie bei Neuer. Bei Neuer halt mit diesem Auftaktsprung, das mit den nach hinten schwingenden Armen, da ist halt so eine Energie mit drin, die man halt in den Paraden viel eher sieht. Das hast du heute gesehen bei dem einen Distanzschuss, den er so drüber gerollt hat, wo man sogar noch so das Gefühl hatte, mit ein bisschen sauberen Abdruck hätte er den vielleicht sogar klarer noch klären können. Also wäre kein Tor geworden und so weiter und so fort, aber sah sogar eigentlich so fast noch so ein bisschen vom Timing her off aus. Aber das hat er halt einfach ganz normal gemacht. Und bei Neuer, der hätte da allein durch seine Armkraft den Ball wahrscheinlich nochmal 5 Meter höher übers Tor abgelenkt. Da hätten alle gesagt, boah, krass. Dabei ist es im Grunde eigentlich die identische Parade. Und ich sehe halt eher Probleme bei Manuel Neuer. Ehrlicherweise.
Ich hätte genau den entgegengesetzten Take tatsächlich gehabt.
Echt?
Weil ich finde, was Neuer aktuell noch wirklich auszeichnet, weil natürlich vieles, was ihn mal zum besten Torwart aller Zeiten, das würde ich schon sagen, gemacht hat, hat er nicht mehr. Aber was ihn immer noch total auszeichnet, ist, dass der ein absurdes Stellungsspiel hat. Dass es einfach Schüsse gibt, die er wirklich einfach nur fängt. Wo andere eine Parade machen und er steht da einfach schon und fängt den Ball einfach so. Oder muss sich nur 2 Meter zur Seite bewegen, wo andere sich 3-4 Meter zur Seite bewegen müssen, was dann auch weniger spektakulär aussieht.
Das stimmt. Also Stellungsspiel ist super von Neuer, das stimmt.
Und das ist, das schätze ich schon sehr, sehr hoch ein. Dass er da sehr, sehr viel einfach schon entschärft und auch. Also dadurch, ich finde immer, er lässt viele Schüsse ungefährlicher aussehen, als sie im Normalfall sind.
Aber er macht damit auch manchmal die Tür auf. Heute gab es doch diesen Drehschuss von Joe Skelly. Das war ja der erste Schuss, den sie ja hatten in der zweiten Hälfte. 75. Minute. Baumann lenkt den mit einem sauberen Abdruck total easy um den Pfosten. Neuer hätte versucht, ihn festzuhalten. Und in einem von 5 Fällen würde ich aber sagen, dass Neuer ihn nicht im ersten Versuch festgehalten hätte. Der aktuelle Manuel Neuer, der alte Neuer hätte 5 von 5 festgehalten. Und dann öffnet sich so ein ganz kleines Fenster, aus dem ganz oft nichts wird, weil er ist dann ganz schnell wieder auf den Beinen und holt den Ball mit dem zweiten Kontakt oder ein Innenverteidiger ist, da ist alles easy. Aber halt in einem von 5 Fällen hast du Oli Kahn 2002 im WM-Finale und Ronaldo schießt ein.
Aber 4 von 5 Mal hast du die Ecke verhindert.
Das kann man so sehen. Und wenn du einen Rückraum so verteidigt, wie sie es gemacht haben, ist das vielleicht auch was wert. Also vielleicht hebt sich's dann auf. Also ich verstehe ja, also, dass man das, du kannst es quasi von vorne und von hinten diskutieren und kannst immer zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen, Baumann oder Neuer, und du liegst nie komplett falsch. Was ich aber halt wirklich einfach fatal finde, ist halt dieses Thema wieder aufgemacht zu haben. Und du hättest eigentlich sagen müssen, der Sekunde, in der er sich am 34. Spieltag schon wieder verletzt, hättest du sagen müssen, auch wenn das bis eben mein Plan war, ich mach's jetzt doch nicht, weil offensichtlich ist es nicht die Zeit des Manuel Neuer. Er ist schon wieder verletzt und ja, du weißt dann nicht, wie lange sich das zieht. Und es hätte sein können, dass er dann schon wieder das Pokalfinale spielt, und dann siehst du doof aus. Oder er kommt direkt nach dem Pokalfinale zurück. Aber dieses Thema ist absolut unnötig. Und ich glaube schon, dass man das, also ich fürchte, dass wir über die Abstimmung defensive Torhüter da auch nochmal sprechen werden. Gegen die Elfenbeinküste zum Beispiel.
Ich bin ein bisschen Katastrophentourist an der Stelle und finde das ganz geil, dass das Thema aufgemacht wird. Weil ich habe das Gefühl, also es gibt so viele Teilnehmer und auch Deutschland hat so wenig Stellen in der Mannschaft, wo man sagt, das ist auf jeden Fall ein WM-Kandidat, der da rumläuft, dass ich ein bisschen befürchte, dass das ein total langweiliges Turnier wird. Dass das einfach so, du spielst eine solide Gruppenphase, dann gewinnst du 16-Finale gegen irgendeinen relativ leichten Gegner, dann musst du gegen Frankreich und dann spielst du ein ganz gutes Spiel, verlierst 2-1, fährst nach Hause. Ciao, alle sagen so, ja, ist Frankreich, wir sind nicht gut genug. Und dann habe ich lieber das 16-Finale gegen Usbekistan irgendwie auf einmal Manuel Neuer fit wird und dann ist auf einmal Manuel Neuer im Tor und dann ist es die Frage, gewinnt er uns jetzt das Spiel, verliert er uns jetzt das Spiel und so, dann hat man auf jeden Fall nochmal was irgendwie spannend ist und was irgendwie nochmal ein bisschen Action erzeugt und so.
Falls jemand beim Zuhören fragt, was ist ein Perpetuum mobile? dann spult doch zurück und hört euch diese Diskussion über Manuel Neuer und Oliver Baumann nochmal an. Die ich als
Schnellcheck angekündigt habe. The most Rasenfunk-Schnellcheck ever. Schon wieder. Ja, okay. Ich sehe es schon. Okay.
Ich möchte aber nochmal kurz nur für die TSG Hoffenheim-Fans in den Kommentaren. Ich mache heute viel für die Fans. Nochmal festhalten. Ich habe da keine klare Meinung zu. Ich hätte da eine klare Meinung zu, wenn ich von beiden 30 Spiele sehr aufmerksam gesehen hätte, was der Bundestrainer hoffentlich getan hat und sein Torwarttrainer und so. Deswegen, ich habe nur das Gefühl, das ist halt so, weil es gibt schon sportliche Gründe dafür und diese psychologischen Gründe sind irgendwie auch valide und deswegen, also ich habe keine klare Meinung dazu. Ich habe ein bisschen Devil's Advocate für Neuer gespielt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, doch, auf jeden Fall muss man mitnehmen, weil es ist einfach viel besser als Baumann oder so.
Caro, hast du noch eine klare Meinung? Nicht, dass die zu kurz kommt hier. Du bist gemutet, aber sie hat Nein gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr müsst mir glauben. Okay, dann, Caro, darfst du aber die Doppelsechs noch kurz bewerten. Wie gesagt, Schnellcheck. Wir müssen jetzt nicht nochmal alles durchgehen. Ja. Aber Pavlovic und Metscher, was willst du von ihnen sehen bei dieser WM und wie überzeugt bist du, dass du es von ihnen siehst?
Also, erstmal sage ich, Pavlovic kein Problem war das, ne? Kein Problem und Metscher Problem. Würde ich einfach mal so festhalten nach diesem Spiel. Metscher haben wir sehr hoch bewertet nach dem Finnland-Spiel, beziehungsweise ich habe ihn relativ hoch bewertet. Ich glaube, ihr habt überhaupt gar nicht so richtig viel bewerten wollen nach dem Spiel.
Mhm. Ja, fair.
ja, war halt heute unauffällig, wenig am Ball, in der Defensive kaum eingebunden. Aber Pavlovic ist für mich unumstößlich.
Vielleicht wird's ja auch seine WM. Martin, was ist dein Take zu Doppelsechs?
Das erste Mal seit langer Zeit, dass Deutschland da von der Position nicht ein ganz, ganz großes Brett potenziell ins Turnier schickt. Also potenziell doch, aber nicht safe. Also ich glaube, das ist so, Mittelfeld war jetzt so lange so gut, also ja sogar in den schlechten Jahren, dann irgendwie mit, sagen wir mal, Frings und Ballack oder so, war das irgendwie auch noch das Prunkstück. Und dann ganz lange Schweinsteiger und Groß und Khedira und so, Kimmich. Und jetzt ist das erste Mal so ein bisschen, dass da die ganz große Qualität fehlt. Und ich glaube aber, dass Pavlovic im Match ja das Beste ist, was wir machen können. Und ich traue denen schon zu, auch positiv zu überraschen. So. Und ich bin mir auch recht sicher, dass sie zumindest ein gutes Turnier spielen werden. Wenn ich allerdings auch ein, was ich gerade gesagt habe, ne, es ist nix im Kader oder sehr wenig im Kader schreit Weltmeisterschaftskandidat und die Doppelsechs schreit das auch nicht. Mhm.
So, in der Offensive habe ich den Eindruck, dass wir eigentlich, also über Sané haben wir definitiv ausreichend gesprochen, eigentlich über Havertz und Musiala auch. Ich würde gerne nochmal kurz bei Florian Wirtz bleiben. Martin, wenn du bist, dass du dann hier anfangen. Also in dem Spiel, ich würde sagen, mehr Schatten als Licht, aber halt auf Florian Wirtz Niveau. Das Licht war schon sehr grell, aber ich habe ja zum Beispiel die nur 2 gewonnenen Defensiv-Zweikämpfe von 7 am Boden erwähnt. Ist das ein Thema oder...
Hatte einen seiner schlechtesten Tage im Nationalmannschaftsdress seit langer Zeit, fand ich. Kam dann aber trotzdem noch recht gut ins Spiel in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, es ist ein Thema, weil nochmal, was schreit Weltmeisterschaftskandidat in diesem Kader? Eigentlich ist es fast nur noch Florian Wirtz. Und das heißt, eigentlich ist es die Mannschaft, diese Mannschaft spielt nur eine Rolle, wenn Wirtz in Topform ist eigentlich. Und deswegen ist, wenn Wirtz in einer 80% Form ist, habe ich das Gefühl, bleibt nicht so wahnsinnig viel übrig von der Mannschaft.
Ich weiß nicht, ob Wirtz in 80% Form ist oder ob Wirtz nicht so weit links außen, wie er heute gespielt hat, Verschwendung ist. Ob das nicht ein Spieler ist, den es nach innen zieht, eher. Also.
Ja, wobei, wenn er die Aktion so startet vom Flügel, wie wir es ja im Finnland-Spiel auch besprochen haben, dann hat er natürlich auch die Dynamik, die er halt besser ausspielen kann als ganz viele andere. Aber er muss halt auf jeden Fall halt ins Spiel eingebunden werden, und zwar auf eine sinnvolle Art und Weise. Und sinnvolle Art und Weise meint da nicht nur genügend Ballkontakte in wichtigen und entscheidenden Situationen, sondern ich finde, man muss ihm auch Exit-Bälle anbieten. Denn Florian Wirtz ist ja gar nicht der, der den Angriff in der Regel abschließt, sondern der dreht auf, der geht irgendwie mit Tempo an jemanden vorbei und dann kommen alle ins Laufen, Martin, du hast es doch neulich mal beschrieben, hier im Rasenfunk auch, und bekommen dann den Ball von Florian Wirtz. Und da braucht er halt die tiefe Option, die kriegt er jetzt eigentlich immer, weil egal ob da Havertz, Musiala, wer auch immer spielt oder jetzt Nathaniel Brown, die geben ihm diese Tiefe. Er hat aber auch immer die diagonale Option und das ist eben der breit postierte Winger auf der anderen Seite. Und da ist mir halt in diesem Spiel ganz krass aufgefallen, dass halt Sané manchmal an der Strafraumkante stand und halt diese Option gar nicht angeboten hat. Diesen Diagonalpass haben wir erst gesehen, als Leveling gespielt hat. Das war dann auch direkt diese große Chance, wo er dann nicht abschließt, sondern nochmal reinlegen will auf eben Wirtz und der alleine gegen vier andere steht. Das kann man allerdings auch noch fixen, glaube ich. Also ist jetzt nicht so, das ist ja auch nur ein Detail.
Ja, ich bin mal gespannt, wie variabel er die Rolle am Ende spielt. Ob er das wirklich so Olise-mäßig spielt, dass er wirklich meistens irgendwie Seitenlinie klebt und dann von dort erstmal anfängt. Oder ob es dann doch auch variiert und häufiger mal ein bisschen im Halbraum und eben auch tiefer ein Spielaufbau mal und ob da noch mehr Variation reinkommt. Weil wir das jetzt auch ein bisschen unterschiedlich gesehen haben in den Spielen. Und das war jetzt vielleicht auch so ein kleines bisschen so ein jetzt nicht noch verletzen vorm Turnier mäßiger Auftritt.
Ja, das kann natürlich auch
sein. Deswegen, ja. Mal schauen, ich glaube, ich glaube, er ist ein wichtiges Thema, so, weil er den Unterschied machen kann zwischen, oder er einer der von nur zwei, drei Spielern ist, der den Unterschied machen kann zwischen, wir spielen ein ganz gutes Turnier, aber spielen keine Rolle und wir spielen tatsächlich aus überraschender Weise doch eine Rolle. Deswegen wird wichtig sein, auf ihn zu achten. Und aktuell habe ich keinen starken Ausschlag in eine von beiden Richtungen.
Okay, dann, nachdem wir ja die anderen Offensiven schon besprochen haben, letzte Frage an euch beide. Caro, du darfst beginnen. Was ist dein Gefühl vor dieser Weltmeisterschaft? Wo steht das deutsche Team?
Mein Gefühl ist, dass es viele Variablen gibt. Zum Beispiel diese Variable, du kannst nicht wirklich auf Jamal Musiala setzen, aber es ist natürlich mit einer Hoffnung verbunden, dass irgendwann in diesem Turnier sich da was entfaltet. Und das kann niemand vorhersehen. Und diese Fragezeichen führen natürlich dazu, dass sich das in viele Richtungen verändern kann. Mein Gefühl ist tatsächlich eher ein positives, weil die Gruppe bis auf die Elfenbeinküste relativ, also easy ist. Man kann dagegen Curaçao mit einem hohen Sieg reinstarten, Selbstbewusstsein tanken, souverän durch die Gruppenphase gehen. Vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn man Zweiter wird. Das ist mir zu kompliziert mit dem Baum. Es tut mir so leid. Ich habe versucht, es zu verstanden, aber ich habe mir einfach gemerkt, Frankreich Viertelfinale wahrscheinlich oder vielleicht sogar früher. Und ja, ich glaube, es hängt von vielem ab, aber da seit dem Weltmeistertitel nur wirklich grauenvolle WMs aus deutscher Sicht waren, kann ja nur besser werden, oder? Jetzt mal ganz ehrlich.
Weiß ich nicht, wie.
Also, Ecuador, ne?
Ja.
Es gibt Leute, die behaupten, das ist die beste Defensive im ganzen Turnier.
Wer behauptet das?
Die beste Defensive der Welt. Einige Leute. Na,
sie haben ja auch eine super WM-Qualifikation gespielt. Also ja, muss man echt sagen. Also Ecuador hat echt gekocht.
Apacho, Hincapié, Moses Caicedo, das ist schon ziemlich krass. So. Ich glaube, das dürfte ein ziemlich ekelhaftes Spiel werden. Ich glaube, gegen Ecuador ist fast so, ich will es gar nicht sagen, aber das fühlt sich für mich fast potenziell
Also Martin sagt, wir verlieren gegen Ecuador und Elfenbeinküste und scheiden wieder in der Gruppenphase aus.
Nee, ich glaube, gegen Elfenbeinküste mache ich mir nicht so viele Sorgen. Aber ich glaube, gegen Ecuador, das fühlt sich für mich fast wie ein 50-50-Spiel an. Das heißt, du musst gegen Elfenbeinküste musst du ein gutes Spiel machen. Hm.
Aber was ist dann dein darunterliegendes Gefühl, Martin? Also Caro hat ja gerade schon gesagt, es ist so ein positives Gefühl, aber halt wegen des Potenzials, das es gibt und wegen auch anderen Faktoren. Ich will es jetzt nicht wiederholen, was Caro gerade gesagt hat. Wie geht's dir?
Ich glaube, da muss ich wiederholen, was ich schon gesagt habe. Dieses so, ich denke, das wird eine so gute Viererkette, wird eine solide funktionierende Mannschaft. So, du hast ein paar Optionen in der Offensive und du wirst sicherlich eine finden, die zumindest gut ist. So, also es gibt jetzt nichts, was du massiv falsch machen kannst, aber ich sehe nicht den Sprung zu, man erreicht was Besonderes, den sehe ich nicht so ganz auf die Gefahren, dass ich vielleicht, ich sehe eine kleine Gefahr, dass es ganz doof läuft, wenn das Spiel zu statisch wird und zu, ich sag mal, verkopft so und man dann ein bisschen ungute Spielverläufe hat, dann hat man keine sehr gefestigte Mannschaft und so Hierarchie, Mannschaftsgefüge und so ist auch so ein bisschen Fragezeichen, wenn du es mit der Euro vergleichst, wo das sehr gut war. Also so eine kleine Chance, dass es schlecht läuft und so eine kleine Chance, dass dann eben im wirklich Wettbewerbsmodus, dass dann die sehr guten Strukturen und der klare Aufbau im 3-1, der Ballbesitzfokus, das Pressing, so die taktischen Elemente, die Nagelsmann ja dann reinbringt und wo er vielleicht auch hier und da einen Vorteil gegenüber einem anderen Trainer hat, dass die dann schon nochmal einen Unterschied machen in den entscheidenden Momenten und das dann doch deutlich besser aussieht, als wir es uns vorstellen. Ich glaube, es ist so ein bisschen, die Stimmung ist gerade so negativ, aber wenn man es objektiv nochmal durchgeht, ist auch so, es gab auch eine Halbzeit gegen Frankreich, wo man massig Chancen kreiert hat. Es gab auch im einzig wirklich entscheidenden Spiel, was wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, das war das gegen die Slowakei, da hat man die Slowakei völlig auseinandergenommen. Also ja, das,
Entschuldigung, es war die Slowakei, also ja, bei allem Respekt.
Ja, aber die wurden völlig auseinandergenommen. Ja, aber
hast du Nations League gesehen, auch Italien, gegen Portugal?
Hast du Italien gegen Bosnien gesehen? Es war auch nur Bosnien.
Ja.
So, also es ist, ich behaupte ja nicht, dass wir deswegen jetzt Titelfavorit sind. Ich sag nur, wenn die Mannschaft anzieht, wenn die richtig ernst macht, kann mir schon vorstellen, dass die dann eigentlich besser aussieht, als wir sie gerade vor Augen haben.
Das ist natürlich da, aber das ist ja immer wahr gewesen bei Turnieren. Ich habe halt überlegt, jetzt auch schon die letzten Tage, weil es, am liebsten drückt man sich natürlich vor jedem Prognosen weg, weil es ist nicht prognostizierbar. So Turniere hängen auch viel zu sehr an Kleinigkeiten, an Verletzungen und so weiter und so fort. Kann schon sein, dass die Lennart-Karr-Verletzung im Nachhinein das entscheidende Ding gewesen sein wird von diesem Turnier. Wissen wir nicht, müssen wir mal noch abwarten. Aber wenn ich mal so das in die großen Linien einordne, und da muss man sagen, gibt es eben einfach im deutschen Fußball eine bemerkenswerte Flaute an Erfolg. Das ist, früher waren deutsche Teams im Halbfinale immer mit dabei bei großen Turnieren und sie haben jedes dritte Turnier, glaube ich, einen Titel geholt. Und dann hört es 2016 auf und wird mit 2018 und 2022 wirklich gekrönt mit einem Ausscheiden in der Vorrunde. Und natürlich haben bei den Einzelturnieren immer Aspekte mit reingespielt. Da will ich jetzt auch nicht nochmal ins Detail gehen. Das wäre jetzt einfach hier viel zu tief. Aber so im Großen und Ganzen sehe ich schon im Vergleich eben zu früheren deutschen Teams, sehe ich einen Mangel an Spielern, die wirklich dagegen halten können, wenn es mal nicht läuft. Also nenn's Führungsspieler, nenn's Mentalitätsspieler, nenn's Leader, ist mir völlig egal. Aber das fehlt mir einfach schon ganz lange im deutschen Fußball. Und es ist nicht so, dass die das nicht probieren würden. Joshua Kimmich ist natürlich jemand, der sich auflehnt. Und die sind alle top ausgebildet und die haben alle Ideen. Aber das fehlt mir einfach. Und ich kann mir, wenn ich der wahrscheinlichste Ausgang dieser Weltmeisterschaft für mich ist, dass wir nach dem Turnier drüber sprechen und sagen, warum hat Deutschland schon so lange keine Top-Defensive mehr gehabt? Und warum gibt es schon so lange in dieser ganzen Nachwuchsleistungszentrums-Fußballgeneration zu wenige Spieler, die in wirklich schwierigen Momenten die sind, die, an denen sich andere eigentlich aufrichten können. Und kann auch sein, dass ich damit komplett falsch liege, aber das ist aktuell so mein Gefühl. Und ich will diese NLZ-Debatte, die muss nach dem Turnier geführt werden. Ich sehe den Sinn und den Zweck und den Erfolg von Nachwuchsleistungszentren. Ich sehe ihn im Großen und Ganzen nicht, weil du kriegst ganz viele Spieler, kriegst du auf ein gewisses Niveau gehoben, aber du siebst diejenigen aus oder verformst die Spieler, die das vielleicht könnten, die aus dieser Masse nochmal rausragen könnten, in absoluter Weltspitze. Und das Ganze machst du für den Preis von 97% aussortierten Spielern, die oft dann gar keinen Leistungssport mehr treiben können, weil sie verletzt sind oder weil sie nicht mehr wollen, weil dieses System sie kaputt gemacht hat, weil du eben einfach jedes Jahr 30% den Kader austauschst. Das ist, also ich sehe einfach nicht, warum das ein gutes System sein soll. Und darüber will ich nach der WM diskutieren.
Da können wir sehr gerne mal drüber diskutieren.
Ja, vielleicht, da hast du ja auch andere Ansichten.
Ja, ich finde auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall das, was man konstatieren muss, dass das jetzt gerade eine Ära ist, wo Post Hummels, Lahm, Boateng ist die deutsche Nationalmannschaft eine Mannschaft jetzt gewesen, die keine Weltklasse-Defensive hat. Und ich glaube, diese extreme Konstanz, die die deutsche Nationalmannschaft hatte über die Jahrzehnte, kommt schon extrem daher, dass du immer eine sehr, sehr gute Defensive hattest. Und wenn man sich ich glaube, die einzige Periode, die davor richtig schwach war, mal anschaut, dann ist das auch eine, wo die Defensivspieler, also da hat man dann zwar über die Offensiv-Kreativspieler und so geredet, die Deisler-Phase, ne, 2002, 98, 2000, 2004, so.
Nur du nennst sie übrigens die Deisler-Phase. Das habe ich noch nie gehört.
Naja, in dem Zusammenhang Kreativspieler, ja. Ne. Wo er dann der einzige Kreativspieler war, den man hatte, hat man darüber geredet, aber in der Phase hatte man auch nicht so krasse Weltklasse in der Defensive, glaube ich, oder? Also, ich glaube, das ist einfach was man konstatieren muss, was einfach entscheidend ist, dass du, es wird gerne über vorher geredet, ja, um ein Turnier zu gewinnen, muss man defensiv spielen. Ich würde eher sagen, ich glaube eher wichtig für ein Turnier, wenn man sich das anguckt in den letzten 10, 20 Jahren, ist vor allem Spielkontrolle. So, ich glaube, hohe Ballbesitzzahlen korrelieren da stärker mit Erfolg als geringe Ballbesitzzahlen, aber eben auch einfach sehr gute Abwehrreihen. Also du musst, glaube ich, einfach individuell einfach defensiv sehr, sehr gut sein. Das ist einfach generell ein sehr großer Faktor im Fußball, der immer mal wieder so ein bisschen vergessen wird, weil man dann eben auch vielleicht ein bisschen die erwartet. Also ich glaube, es sind auch sehr vielen Leuten ist nicht bewusst, was für ein krasser Qualitätsunterschied in der Breite jetzt zwischen den verfügbaren Optionen in der Defensive bestehen, die Deutschland hat und in den letzten 10 Jahren immer hatte, und dem, was in Frankreich zum Beispiel passiert. So, das ist einfach ziemlich crazy.
Es ist wirklich.
Portugal auch. So.
Portugal, ja eh. Also, naja, wir werden es ja sehen. Ihr zwei, ich freue mich sehr auf die weitere WM mit euch. Am Sonntag um 19 Uhr spielt Deutschland gegen Curaçao und danach, in der Regel treffen wir uns immer, wenn Julian Nagelsmann gesprochen hat. Das ist für uns dann das Go. Wenn er quasi sein Mikro wieder abgibt, dann nehmen wir unseres in die Hand. Dann werden wir sprechen und ähnlich werden wir es halten nach den Spielen gegen Elfenbeinküste und Ecuador. Das wird dann ein bisschen später sein, noch als heute. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich hoffe,
sollen wir noch einen Weltmeister tippen?
Klar, Caro, hau raus.
Portugal. Ja. Jetzt, wo du Portugal gesagt hast, wollte ich noch kurz sagen, dass ich das calle als Weltmeister. Nicht wie ihr ganz Frankreich-Leute. Ich bin ganz viel kreativer als ihr. Viel weiter, denke ich.
Ach Gott, da geht diese Cristiano gegen Messi-Scheiße wieder los. Das ertrage ich nicht.
Hallo?
Das ertrage ich nicht.
In den YouTube-Kommentaren freuen sie sich jetzt schon auf deinen Take dazu. Ich werde extra die Kapitelmarke so benennen. Ja.
Das finde ich gut.
Als ich die Kapitelmarke umbenannt habe bei YouTube, hat es wirklich aufgehört. Du hattest übrigens recht, Martin. Also ich hatte die Kapitelmarke Havertz versus Undav. Dabei haben wir eigentlich über mehrere Offensivspieler gesprochen. Und dann waren die Kommentare...
Vor allem, wir haben Undav und Havertz einfach gar nicht verglichen. Ja. So, wir haben diese Diskussion konkret
nicht geführt. Mann, es war sehr, sehr spät. Es war, ich wollte einfach nur da eine Kapitelmarke setzen, die grob sagt, um was es geht. Ich wusste ja nicht, dass bei YouTube die Leute da offenbar dann hinspringen und so. Ja, als ich sie dann umbenannt hatte, dann war Ruhe. Also.
Ich fand auch, das war auch jetzt gar nicht als Kritik gemeint, sondern einfach, ich fand es so lustig, dass die Leute das dann für bare Münze nehmen und sagen, ja, die reden hier jetzt offenbar gerade über diesen Vergleich und hören gar nicht hin, dass das gar nicht passiert.
Aber ich
sag, so.
Dieses Kapitel hier wird heißen, Messi ist besser als Ronaldo. Und nur,
ja, das ist okay.
Hat,
ey, da stehe ich dahinter. Da sind die ganze Cristiano-Fanboys.
Also ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen.
Die sollen alle kommen.
Kommt doch.
So.
Ja.
Ich sag Niederlande, weil ich gerade noch über Weltklasseverteidigung geredet habe und boah, Niederlande Backline crazy. Und ich habe vorhin auch noch mal Niederlande, einzige Nation, die dreimal in einem Finale war, noch kein Turnier gewonnen hat. So richtig rechnet jetzt auch keiner damit. Frenkie de Jong, bester Mann. Deswegen, ich find Niederlande eigentlich ganz, ganz abgefahren und irgendwie auch logisch in so einer.
Nörgeln die nicht auch alle über Virgil van Dijk, dass der nicht mehr der Alte ist?
Ach ja, das sind Luxusprobleme, ey. Also. Ich würde auch gern drüber diskutieren, dass Virgil van Dijk nicht mehr der Alte ist.
Können wir dann das nächste Mal machen. Ich glaube, dass es ein super lahmes Turnier wird, auch vom Spieltaktischen her, von den Spielverläufen und so weiter. Die Art und Weise, wie es präsentiert wird, wird auch, glaube ich, gewöhnungsbedürftig sein. Und deswegen wird Spanien machen, so wie immer. Langweilig, aber... Ja, das ist mein Take. Ich habe mich aber auch ehrlich gesagt gar nicht mit allen Teams befasst, denn es wird ja dieses Jahr keine WM-Vorschau geben, liebe Hörerinnen und Hörer. Dafür unser WM-Panel und damit starten wir schon am Montag, den 8. Juni und es wird auch in der Nacht auf Donnerstag, sage ich mal, also ganz kurz vor WM-Start, wird auch noch ein Tribünengespräch erscheinen. Beides findet ihr auch im Tribünengespräch-Feed, also den unbedingt abonnieren, wenn ihr ihn noch abonniert habt. Caro, Martin, wir hören uns am Sonntagabend. Ich freue mich schon sehr. Danke euch bis hierhin.
Danke euch, bis Sonntag. Und wenn mir noch jemand sagen kann, wo man als erwachsene Person Klebesticker tauschen kann, ohne in einen Teams-Channel zu posten,
bin
ich da sehr dankbar für.
Ja, warte, Caro, ich hatte da früher, gab es da so eine Plattform, da habe ich mir die Chutti-Heftli Sticker getauscht. Ich such die mal raus und sag's dir. Und ansonsten, glaube ich, hast du viele Hörerinnen und Hörer, die mit dir tauschen wollen.
Ich habe noch zwei Empfehlungen. Erstens analysieren wir das Finale der WM in der Spielverlagerung Academy. Checkt es aus, spielverlagerung.academy. Und zweitens, checkt aus 7a0.com.br. Das ist ein geiles Spiel, das macht Spaß. Checkt das mal aus.
Ach so, das ist, okay, ja, alles klar. Ja, ich weiß, was du meinst. Werde ich verlinken.
Fantasy Draft.
Und genau, wenn Fantasy. Euch eine... Vorschau interessiert, dann werde ich euch nochmal laptoptrainer.de verlinken von Tobi Escher, Friend of the House. Ihr kennt ihn alle. Der hat tatsächlich die WM-Vorschau gemacht, vor der sich der Rasenfunk gedrückt hat. Könnt ihr sehr gerne da auch nochmal.
Auf spielverlagerung.de, meine Next-Gen-Jungs arbeiten auch dran, kommt auch dran.
Ah, sehr gut, super. Also, dann haben wir ja wirklich alles zusammen.
Gruppenvorschauen.
Also, wir freuen uns auf euch, wenn ihr wieder zuschaltet. Vielen Dank euch beiden und vielen Dank euch lieben Hörerinnen und Hörern. Denn ihr wisst ja, alles im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Schafinho, bei Hendrik, bei Dennis Kreuzer, bei Mark BMG, bei André und bei Lopo Leos. Sie alle haben uns Geld zukommen lassen. Wie ihr das tun könnt, erfahrt ihr in der Podcast- und der Videobeschreibung und natürlich, wenn ihr auf rasenfunk.de geht und dann auf den Unterstützen-Button klickt. Bitte empfehlt uns weiter, bitte abonniert unbedingt den Tribünengespräch-Feed, denn alle nicht-Deutschland-spielbezogenen Sendungen, die werden eben dort erscheinen zur Weltmeisterschaft. Ansonsten freue ich mich auf Feedback von euch unter mitmachen.rasenfunk.de und ich freue mich auf ein hoffentlich dann doch schönes Turnier. In diesem Sinne, macht es gut, werdet oder bleibt gesund. Bis bald. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.